Flug 23 Sierra. Es ist eine private 747, ein Jumbojet. Das Luxusspielzeug eines der reichsten Männer der Welt.
Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Ich freue mich, dass Sie...
Ich habe den Kontakt mit 23 Sierra verloren.
An Bord dieser Maschine befinden sich Millionäre, schöne Frauen.
Nein, sie ist einfach nicht mehr da.
Die Ladung, Kunstwerke von unschätzbarem Wert.
Sie sind im Bermuda-Dreieck.
Und hier weicht der Jumbojet vom Kurs ab. Und gerät in Not.
Verschaffen Sie sich Halt! Runter mit Ihnen! Verschaffen Sie sich Halt!
Sie sind verschollen im Bermuda-Dreieck.
Wir werden ertrinken.
Wie lange wird er trinken? Das Flugzeug hält im Wasserdruck stand.
Sie müssen einen Funkspruch absetzen.
Funkgeräte funktionieren unter Wasser nicht. Aber da man uns auf dem Radar hatte, weiß man, wo wir abgestürzt sind.
Was sollen wir tun?
Ganz ruhig.
Wir werden keine Luft mehr
bekommen. Ich sage, ruhig bleiben!
Ein unvergleichliches Erlebnis mit einer Starbesetzung. In den Hauptrollen Jack Lemmon, Brenda Vaccaro.
Dieser Chambers hat uns ein paar hundert Meilen vom Kurs weggeflogen. Hier werden sie uns niemals suchen.
Keine Chance, dass sie
uns stehen allein.
Lee Grant, Christopher Lee.
Was heißt uns? Fremde sind das da unten. Vergiss verdammt nochmal die anderen und denk einmal nur an dich selbst.
Joseph Cotten. Olivia de Havilland. Darren McGavin.
Eine leichte Zunahme des Wasserdrucks und sie wird zerquetscht wie eine leere Bierdose.
George Kennedy. Und James Stewart als Philip Stevens.
Meine Tochter und mein Enkel sind auch in der Maschine.
Los, gehen Sie von der Tür weg!
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino an Bord dieser Airline. Ich begrüße Sie an Bord. Ja, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, was Sie gebucht haben. Vielleicht die Emirates Airline nach Dubai, aber naja, Sie sitzen dann doch im Ryanair-Flieger nach Kassel-Calden, weil die Budgets gehen ein bisschen runter, die Star Power auch. Und wir sind bei Teil 3 und 4 der Airport-Reihe und das ist alles so ein bisschen hier so ein abgespeckteres Programm, möchte ich mal sagen. Deswegen hier Bordverpflegung auch nicht inklusive, aber Sie können gerne ein abgepacktes Sandwich kaufen. Und das Sandwich reicht Ihnen. Meine Servicekraft, Franz Köhne. Wie klingt denn das, Franz? Hi Franz, Entschuldigung.
Hallo Patrick, das war eine sehr schöne Anmoderation.
Ich habe dich jetzt hier so gerade ich hätte sagen müssen, Co-Piloten wie im ersten Teil natürlich. Mein Co-Pilot Franz Köhne in Ausübung seiner Funktion als Servicekraft, weil wir sind eine Low-Budget-Airline, da muss jeder mal ran. Das wollte ich eigentlich sagen.
Sehr schön. Hallo Patrick, vielen Dank.
Ich habe den inhaltlichen Anschluss gesucht nach dem zum vierten Teil, wo er dann auch irgendwann George Kennedy in der Passagierkabine rumläuft und dann irgendjemand auch schreit, ey, wer steuert das Flugzeug gerade? Und ich dachte, das ist eine komplett legitime Frage. Ich meine, Autopilot ist auch eine legitime Antwort, aber ich finde es trotzdem cooler, wenn der Pilot im Cockpit bleibt.
Ja, das geht mir auch so. Und ehrlicherweise beneide ich aber trotzdem diese ganzen Passagiere um ihren Stoizismus. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Also das ist so ein Merkmal, was sich ja eigentlich durch alle Filme zieht.
Ich wollte ja auch die Frage gleich zu Beginn stellen. Jetzt rein hypothetisch. Würdest du erneut in so einen Überschallflieger steigen, wenn dieser kurz zuvor zweimal fast im Flug voll besetzt abgeschossen wurde? Würdest du dann sagen, ja, ich flieg mal weiter, ne? Morgen geht's noch weiter?
Das muss an Petroni liegen. Der strahlt einfach diesen Professionalismus aus und man ist sich sicher, der bringt das Ding auch wieder sicher zum Landen. Also ich habe mich das auch gefragt, weil die sitzen ja auch alle dort, ja, als wäre nichts gewesen. Also fand ich auch erstaunlich, ja.
Ich glaube, die Mutter, die das Organ transportiert, das lebenswichtige Organ. Die ist nicht mehr an Bord, aber ich glaube, ansonsten sind alle zurück.
Haben sich alle wiedergefunden. Also die Concorde, vielleicht liegt es auch an der Concorde, weil vielleicht hat man da so ein Urvertrauen.
Vielleicht sollte man das alles nicht überdramatisieren. Ich meine, anscheinend ist es ja möglich, bei einem Überschallflugzeug auch einfach mal so das Fenster runterzulassen und ein paar Leuchtgranaten rauszuschießen.
Oder Loopings zu fliegen oder auf dem Kopf zu fliegen. Alles möglich.
Wir sprechen gleich über Airport 80, die Concorde aus dem Jahre 79. Zuvor aber noch sprechen wir über Airport 77, in Deutschland veröffentlicht als verschollen im Bermuda-Dreieck. Ich muss mich korrigieren mit Verweis auf den Titel. Ich habe gesagt, die haben gerne auch im deutschsprachigen Raum immer gerne vordatiert. Stimmt nicht. Also Airport 75 hieß im Original, Airport 1975 wurde 74 veröffentlicht. Und dann habe ich gesehen, ist nicht nur ein rein deutsches Phänomen, hat man Airport 79, also in Deutschland als Airport 80 die Concorde veröffentlicht, aber anscheinend auch in anderen europäischen Territorien. Also man griff da nicht nur in Deutschland ein Jahr voraus, sondern eben auch in Frankreich und Italien, glaube ich.
Alles sehr mysteriös.
Aus marketingtechnischen Gesichtspunkten wahrscheinlich aber nachvollziehbar damals irgendwie. Vielleicht dachte man hier, die neue Dekade rückt an und wir sind schon mittendrin in der Zukunft. Und nimm das Kinopublikum mit.
Ja.
Wir sprechen über Verschollen im Bermuda-Dreieck. Das Jahr ist 1977. Und wen haben wir denn an Bord? James Stewart, der ist nicht an Bord, aber Jack Lemmon. Das ist ja
fast, wen wir nicht an Bord haben.
Ja,
vollgepackt.
Jack Lemmon ist dabei, Lee Grant ist dabei, Brenda Vaccaro, Joseph Cotten darf man kurz aufschlagen. Ich glaube, hat netto vielleicht 2 Minuten on screen.
Ja.
Bin ich ganz sicher. Hab die Zeit nicht gestoppt. Ähnlich wie Olivia de Havilland. Also Menschen aus der Blütezeit, aus dem Golden Age of Hollywood Cinema. Genau, James Stewart darf nicht zusteigen, aber natürlich wieder dabei. George Kennedy als Joe Petroni, Christopher Lee nicht zu vergessen. Und ich glaube, Catherine Quinlan.
Ja, sie ist, jetzt muss ich auch mal kurz in meinem Gedächtnis kramen, weil der Film tatsächlich so überfrachtet ist mit kleinen Minigeschichten. Ich glaube, sie ist bei dieser tragischen Blitzromanze zwischen Steve und Julie, spielt sie die Julie, die sich in den blinden Barpianisten verliebt. Und er singt natürlich auch für sie im Loungebereich und spielt Klavier.
Ja, man hat versucht doch mal hier den Erfolg mit der singenden Nonne aus dem zweiten Teil zu replizieren. Ich glaube, mit nicht ganz so durchschlagendem Erfolg, zumindest die Karriere des Sängers ist nicht annähernd so groß wie die der Sängerin.
Ja, mir hat er auch nichts gesagt, aber ich war ja beim letzten Mal schon blank bei der Country-Sängerin.
Die hatte immerhin 3 Hits.
Und wie viele hatte Tom Sullivan?
Ich glaube einen.
Okay.
Und zwar diesen hier. Und der war so mittelgroß, meine ich.
Ja, hat mich auch nicht so abgeholt.
Man weiß ja nichts über sein Leben. Also ich habe tatsächlich erfolglos versucht, ihn irgendwie ausführlich zu machen in der IMDb-Wikipedia-Eintrag. Gibt es zwar, aber ist wenig aussagekräftig. Also dazu gibt es nicht viel Interessantes. Und vielleicht kann man das, steile These, über einen Großteil des Cast hier von Airport 77, Verschollen im Bermuda-Dreieck sagen. Mit einigen Ausnahmen.
So. Ja, zumindest alle, die nicht bereits Stars waren, glaube ich auch. Hier ist keiner dabei, der durch diesen Film zum Star geworden wäre.
Jack Lemmon und Lee Grant vergisst man eben gerne, ist tatsächlich eine preisgekrönte, sehr erfolgreiche Schauspielerin früherer Jahre, später dann im Dokumentarfilmbereich sehr erfolgreich. Ich glaube, sie hat sowohl als Schauspielerin wie auch als Dokumentarfilmerin später den Academy Award gewonnen, ist heute leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich kenne sie natürlich auch noch aus einer sehr, sehr guten Columbo-Folge. Mhm. Da liegt mein persönliches Steckenpferd. Aber ich finde sie toll hier und
ja, sie hat auch eine spannende Rolle.
Ja.
Sie spielt die alkoholkranke Karen Wallace, ihrerseits Ehefrau von Christopher Lee.
Ja.
Und die beiden führen eine richtig ekelhafte Hassbeziehung, weil sie tatsächlich auch noch parallel eine Affäre laufen hat mit einem Arbeitskollegen von ihm, mit seinem Geschäftspartner. Mhm. Und sie lässt auch eigentlich keine Gelegenheit aus, ihn zu demütigen. Ist sehr zynisch, sehr unangenehme Rolle, die sie da spielen muss.
Ich habe, glaube ich, in Bezug auf die ersten beiden Filme der Airport-Reihe angemerkt, dass mir so ein bisschen die Baddies hier fehlen und so Hassfiguren. Also weil tatsächlich selbst hier der Bombenleger, möchte ich mal sagen, der Bombenbauer im ersten Teil ja eher eine tragische, mitleidserregende Figur ist. Aber hier bei Verschollen im Bermuda-Dreieck haben wir endlich mal eine Figur mit Lee Grant, die so richtig hassenswert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil nichts gegen die Schauspielerin. Ich liebe Lee Grant sehr. Sie spielt ihre Rolle toll, sieht fantastisch aus, sehr glamourös. Sie bringt auch einfach so ein bisschen Hollywood-Sex in das hier rein. Aber ihre Rolle, also spätestens dann, wenn hier Christopher Lee sagt, ja, ich arbeite gerade an diesem Projekt, was 50 Millionen Menschen vor dem Hungertod retten wird, weil wir natürliche Ressourcen abschöpfen, Gewinn bringt und der Mensch hat ein Gutes tun. Und sie sagt, ich brauche noch einen Drink, hör auf zu labern. War ich so, das ist schon hart.
Ja, da haben sich zwei zusammengefunden, die nicht so gut zusammenpassen. Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Weil er ist, glaube ich, eher ein Philanthrop und sie so ganz und gar nicht.
Kann man nicht sagen, nein.
Wobei am Ende kriegt sie ja auch die Kurve.
Ja.
Aber es ist leider schon etwas zu spät.
Das ist die eine zentrale Beziehung. Die andere ist die zwischen Jack Lemmon, der Captain des Flugs hier. Wir haben wieder eine Boeing 747, lass mich nicht lügen, aber so eine ausgemaxte, glaube ich, mit einer extra Etage. Mhm. Also die sieht schon sehr, sehr schnieke aus. Und er ist eben auch genau mit der Chefstewardess zusammen, Eve, gespielt von Brenda Vaccaro. Und die Beziehung zwischen den beiden ist, wie immer in diesen Filmen, angespannt hier und da, aber dann doch am Ende resultiert sie in endloser, großer Liebe.
Ja. Aber das fand ich ganz spannend, weil sie ja umgekehrte Vorzeichen hat, wenn wir es vergleichen mit Charlton Heston im vergangenen Teil. Weil diesmal ist es ja so, er möchte sie unbedingt heiraten. Er macht ja einen Antrag und möchte sie zu dieser Ehe bewegen. Und sie ist sich so unsicher, weil sie so ein tolles Jobangebot hat in einer anderen Stadt, beziehungsweise in Europa. Dass sie auch gerne annehmen möchte. Und ja, das ist dieses Mal der Konflikt. Also relativ progressiv, möchte ich sagen, für diese Filmreihe.
Du, ich merke schon, du willst diese ganze Reihe progressiver machen als
nicht gelungen, dieser absurde Handlungsstrang, in dem, also aus dem ersten Teil, in dem Dean Martin dann plötzlich seine Vatergefühle während dieses Flugs entdeckt.
Ja.
Das war natürlich sehr albern, aber ich finde es hier. Hat es mich mehr abgeholt. Es ist etwas überzeugender, weil der Konflikt auch eigentlich ist ja nicht wirklich da. Die beiden lieben sich und ja.
Ich gebe dir ja komplett recht. Ich glaube, das sind so die Zugeständnisse, die man an jüngeres oder an ein zeitgenössisches Publikum macht, eben im Jahre 1977, als das New Hollywood eben auch schon, Cinema auch schon nicht mehr New ist, sondern zu dem Zeitpunkt auch schon knapp 10 Jahre alt wiederum und man eben progressiver, linker dachte, auch über dem großen Teich. Ich glaube, mich stört immer nur daran, dass diese Äußerungen, diese ach so progressiven Äußerungen, immer gemacht werden von vergleichsweise und sorry für das erneute Age-Shaming, älteren Menschen. Ich möchte mal sagen, Menschen mittleren Alters. Nicht jetzt unbedingt Brenda Vaccaro, weil ich glaube, die ist noch ein paar Jährchen jünger als Jack Lemmon, aber ja, Burt Lancaster, Dean Martin, Jack Lemmon, Charlton Heston, das sind eben Männer alles so stramm zwischen 50 und 60 und da aus deren Mündern klingt das alles immer so ein bisschen verlogen. Klingt ein bisschen so nach Drehbuch, man hört das Papier rascheln. Ja,
ja, aber bei diesem Film, also da fand ich das Casting auch, auch passend, weil die beiden fand ich schon überzeugend als Paar. Also in den wenigen Momenten, die sie gemeinsam haben, gerade zu Beginn, da hatte ich das Gefühl, naja, das nehme ich den Machern ab.
Ich auch. Das liegt auch an meiner persönlichen, ehrlich gesagt, Sympathie für Jack Lemmon, den ich eigentlich von sehr, sehr kompetenten, aber auch eben sehr, sehr sympathischen Schauspieler, nicht zuletzt aufgrund seiner Rollenauswahl im Laufe der Jahrzehnte halte. Also er ist ein dufter Typ. Ich könnte mir sehr viel besser vorstellen, mit ihm einfach meine Freizeit zu verbringen, als mit dem Charlton Heston oder dem Burt Lancaster.
Ja, Burt Lancaster, da habe ich mich ja schon als Fan geoutet, aber ich finde aber auch in dem Film, hatte ich das Gefühl, einer der wenigen, die das straight spielen, diesen Film. Da war ich mir manchmal nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, ob er so weiß, in welchem Film er sich gerade befindet, weil er spielt das schon sehr ernsthaft und der Film hat ja durchaus auch einiges an Absurditäten zu bieten. Und bei Christopher Lee zum Beispiel hatte ich den Eindruck, der weiß sehr genau, in welchem Film er da mitspielt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch zu dem damaligen Zeitpunkt hatte er bereits eine 30-jährige Filmkarriere hinter sich und der wusste eben ganz genau, wo der Frosch die Locken hat, beziehungsweise was das Publikum eben sehen will von ihm und von diesem Film. Übrigens an dieser Stelle ernst gemeint, das als Kompliment bitte zu verstehen, das Shoutout an die Menschen da draußen. Vielleicht war es Arne Elsholz, das Dialogdrehbuch geschrieben hat, für die deutsche Titelgebung. Ich finde sowas wie Giganten am Himmel oder Verschollen im Bermuda-Dreieck echt toll. Also im toll, direkten Vergleich zu zu Airport 77 im Original, was ja ein bisschen was nach dem dritten Teil einer Airport-Reihe klingt. Ja. Zur Inhaltsangabe. Die hat geschrieben Poirot bei der OFDB und die liest sich folgendermaßen. Eine luxuriöse Boeing. Er hat geschrieben Boeing. Das finde ich auch sehr. Eine luxuriöse. Warum nicht? Eine luxuriöse Boeing 747 auf dem Weg nach Miami. An Bord befinden sich neben vielen illustren Gästen auch mehrere wertvolle Kunstschätze. Dies ruft Gangster auf den Plan, die den Jet entführen. Im Bermuda 3 kommt es zur Katastrophe. Das Flugzeug kollidiert mit einer Bohrinsel und versinkt im Meer. 70 Meter unter Wasser bangen die Eingeschlossenen um ihr Leben. Eine große Rettungsaktion bahnt sich an. Und hinter den Kulissen Regie Jerry Jameson. Musik wiederum von John Cacavas, den du letztes Mal schon abgewatscht hast, vielleicht auch zu Recht.
Er hat gelernt. Nein, ich sehe da eine steile Lernkurve.
Kamera Philip Lathrop und ich glaube, ja, wiederum produziert von Jennings Lang, der eben auch sehr umtriebig war, der zu der Zeit Erdbeben produziert hat, Achterbahn und eben auch den vierten.
Ja, Katastrophenguru, der hat einiges auf dem Kerbholz.
Genau, ja. Einer der zwei großen Hollywood-Katastrophengurus der 70er Jahre. So, wo fangen wir an? Vielleicht ganz am Anfang, denn ich glaube, zuerst sehen wir in diesem Film gar keine Airline oder kein Airport, sondern hier James Stewart als Mr. Stevens, der eine Pressekonferenz oder sowas gibt.
Richtig.
Und das ist ein interessanter Kniff, muss ich sagen.
Ja, den fand ich auch spannend. Ich finde, der gesamte Film, also genau, dieser Einstieg ist schon mal sehr unerwartet. Dann geht es auch eigentlich relativ unerwartet weiter, weil der Film dann ja sicher eher in den ersten Minuten zu einer Art Thriller entwickelt. Als die Böswatze nämlich auf kommen und ja, man dann so sukzessive erfährt, was die eigentlich vorhaben. Und genau, vielleicht da nochmal anknüpfen, James Stewart, er spielt ja so einen reichen Mäzen. Also er ist schwer reich, ihm gehört auch das Flugzeug, deshalb ist es auch ein bisschen prunkvoller eingerichtet als das normale Linienflugzeug, was man so kennt. Das fand ich übrigens ganz toll, wie das ausschaut. Sorry, ich schweife ab, aber...
Nein, bitte.
Was für ein Interieur, oder?
Das ist toll,
würde ich auch mal gerne mitfliegen.
Für mich ein bisschen schwer argumentierbar, warum so viele Menschen an Bord sind, ehrlich gesagt. Weil das müssen ja alles Angestellte, Freunde, Familie sein hier von diesem Multimillionär, den James Stewart spielt, Mr. Stevens. Aber so richtig erklärt wird es auch nicht. Also ich glaube, so Joseph Cotten darf einmal im Vorbeigehen sagen, ja, wir kennen uns von früher. Und dann sagt Olivia de Havilland, ach so, ja, hier, Philip, also Mr. Stevens, ist auch ein enger Freund von mir. Und ich denke mir, ja, gut, und deswegen sitzen sie alle hier in diesem
Flugzeug? Er ist, glaube ich, Kunstexperte, also Joseph Cotten. Und Olivia de Havilland ist Philanthropin und ebenfalls sehr vermögend. Das ist, glaube ich, die Verbindung. Und durch ihre Liebe zu Kunst kennen sie natürlich auch James Stewart. Also er hat im Grunde den ganzen Flieger vollgepackt mit Kunstfreunden.
Das ist besser aufgepasst als ich. Ich wollte übrigens doch in der Crew ergänzen, Edith Head, auch Hollywood-Ikone, legendäre Kostümbilderin, hat hier wiederum für die Kostüme gesorgt. Ich weiß nicht, ob man es den Film ansieht. Ich bin da zugegebenermaßen Banause, was dieses Handwerk betrifft. Aber
ich leider gut, dass sie da auch, ist. Aber... Ja, es sind die üblichen 70er Jahre Modesünden, würde ich da eher sehen. Also, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sie für Airport ja auch schon nominiert war für den Oscar. Aber ja, bin ich auch weit entfernt von jeder Expertise.
Aber ich glaube, Edith Head in den 70ern wiederum für etwas zu nominieren, für das sie wahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt schon 10, 20 Mal nominiert worden war, das ist so ein bisschen, sie war wahrscheinlich so die Meryl Streep ihrer Zeit.
Genau.
So, jedes zweite Jahr ist sie einfach dran, egal was sie spielt, auch für eine kleine Nebenrolle.
Ja.
Um einfach die Ehre zu erweisen, ja. Ich habe nochmal drauf geachtet, dezidiert, weil wir gesagt haben, das sind so die weißesten Filme, die man sich vorstellen kann. Wir haben hier ein paar Menschen schwarze Hautfarbe in kleinen Nebenrollen, aber auch nicht so viel.
Stimmt, es hat sich ein bisschen was getan.
Ja, es hat sich so ein bisschen was getan, allerdings immer noch ganz klar schielend auf eine Zielgruppe, die wahrscheinlich sehr bürgerlich, sehr weiß und sehr mittleren Alters ist und gerne ins Kino geht, um einfach mal zu sagen, ach, so hat man Filme früher gemacht.
Ja, und das fand ich auch ganz spannend, weil das war der erste Film, bei dem ich jetzt das Gefühl habe, in der Reihe, er richtet sich nur an ein älteres Publikum.
Was gab dir das Gefühl? Angeht.
Ja, weil du keinen, also wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir Karen Black hatten, die ja so ein, schon für dieses New Hollywood stand. Erster Teil, diese Nouvelle Vague-Besetzung, ganz leicht, John Seberg und jetzt hab ich eigentlich niemanden gefunden, der damals, wo ich gesagt hätte, ja, junge Leute finden den wahrscheinlich cool. Vielleicht Christopher Lee, ich weiß es nicht.
Catherine Quinlan, so zwei, drei Jahre nach American Graffiti.
Ja, vielleicht. Aber
mit einem zugedrückten Auge, ja.
Genau, da ist kein Zugpferd dabei. Ja, auch Christopher Lee jetzt, das war Blödsinn. Ich glaube, das war ja auch, er hat ja in jedem Film gefühlt mitgespielt.
Ich glaube auch, ich möchte nicht gemein sein, aber ich glaube für einige der Beteiligten hier schon sowas wie ein bisschen wie eine saure Gurkenzeit oder eben einfach eine Zeit, in der sie keine anderen nennenswerten Rollen mehr bekamen, weil, also wäre dieser Film 20, 30 Jahre zuvor erschienen, wäre das ein Cast gewesen, den du für kein Geld der Welt hättest kaufen können, hätte man gesagt, meine Güte, ey, James Stewart, Joseph Cotten, Olivia de Havilland, alles preisgekrönte, hochdotierte Megastars der Blütezeit des Hollywood-Kinos und des britischen Kinos. Und jetzt laufen die alle so unter, ja, glorifizierte Nebenrolle darf auch mal durchs Bild laufen. Es ist ja auch nicht so, dass man wahnsinnig viel aus ihnen macht. Also wenn dann Joseph Cotten oder De Havilland oder James Stewart vielleicht noch ein bisschen auftreten, ist ja auch, sind ja auch nicht so Momente, bei denen man sagt so, oh wow, da ist er, cool, dass sie den bekommen haben, sondern eher so, ach guck mal, der Typ von früher, weißt du noch, hier der dritte Mann und so.
Ja, die haben alle so viel filmhistorisches Gepäck, aber ich finde auch, wenn man doch diesen Cast hat, dann macht doch ein bisschen mehr daraus. Ich meine, Jimmy Stewart, der ist ja auch nie Teil der Action. Der ist die ganze Zeit, entweder sehe ich den in relativ langweilig abgefilmten Dialogszenen oder mal am Telefon darf er sein. Der hat ja eigentlich sogar eine ganz spannende Dynamik, also mit seiner Tochter, weil das fand ich schon ganz spannend, diese familiäre Konfliktbeziehung zwischen den beiden. Weil sie reist ja eigentlich mit ihrem kleinen Sohn an, Benji, um sich mit ihm, also ihrem Vater, Jimmy Stewart, zu versöhnen. Mhm. Und er weiß nicht, dass sie kommt und sie weiß wiederum nicht, dass er aber todkrank ist. Also das ist ja wirklich Rosamunde Pilcher-Level hier an Drama. Ja. Aber irgendwie so richtig machen sie nichts draus. Mhm. Er bleibt halt immer am Boden. Und das ist, finde ich, auch in diesen Filmen ist das so undankbar. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich finde ja, diese Flugzeuge, also diese Katastrophenfilme, wenn du nicht Teil der Action bist und du bist am Boden gefangen, ja, das ist immer undankbar, weil du kriegst immer den langweiligen Part.
Das ist wahr, hier in späteren Teilen auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ja. Weil dieses ganze, dem Titel zum Trotz Airport-Getour, also das, was am Boden stattfindet, wirklich zunehmend uninteressant wird. Ich glaube, am meisten darunter leiden muss neben James Stewart auf jeden Fall hier George Kennedy, der, ich glaube, außer zwei kurzen Dialogszenen gar nichts machen darf. Der ist mittlerweile so eine Art.
Tony ist eher ein Maskottchen in dem Film.
Ja, er ist so ein Manager-Typ. Er arbeitet wohl noch für die Airline. Er bildet so eine Art Liaison zwischen der Airline und der US Navy und koordiniert einfach so ein bisschen den Einsatz, aber mehr auch. Und es ist wirklich, ich fand das ganz tragisch, weil er hat sogar noch diese Dialogzeile so von wegen, als ihn, ich weiß nicht, jemand fragt, kommen Sie denn mit raus hier an Bord und steigen Sie mit hier ein zur Rettungsaktion? Sagt er, nee, ich bleibe lieber hier im Kontrollzentrum und beobachte alles von hier. Und danach war er nie wieder gesehen. Und das ist echt schade.
Ja, und ich verstehe es. Also vielleicht auch mal zur Kontinuität dieser Filme. Er ist im ersten Teil, ist er der Chefmechaniker, genau. Im zweiten ist er plötzlich im, ja, nicht mal mittleres Management.
Der Vizepräsident der Airline ist er, glaube ich, oder was.
Management, genau. Und jetzt ist er irgendwie so ein Consultant, genau, so hatte ich es auch verstanden. Und im nächsten Teil ist er der Pilot, also im vierten. Also das ist wirklich eine Karriere, nicht schlecht.
Der vierte ist besonders frech, weil er dann ja auch noch einmal, glaube ich, mit Alain Delon sich kurz dazu austauscht zu seiner Karriere. Und er dann sagt, ja, ich fliege seit 30 Jahren.
Und denke mir, ja, und ich war in Vietnam. Und wo ich mir dachte, was, wo warst du? Das geht sich ja alles nicht aus hier, also. Aber das wird so heute auch nie so stattfinden, weil ich habe so ein bisschen dran gedacht, wie heute diese Franchises kuratiert werden. Mhm. Die haben ja alle diese toxische Fanbase, die jede Unplausibilität direkt aufdeckt und die Macher dann an die Wand stellt. Und hier, die machen mit der Figur ja eigentlich, was sie wollen. Ja, das wird heute nie so geben.
Ja, Redconning nennt man das ja genau, wenn so Figuren quasi, also ihre Figuren aus dem bisherigen Kontext entrissen werden und ihnen einfach plötzlich ein komplett neuer Background zum Beispiel verpasst wird, eine komplett neue Geschichte. Wenn dann vielleicht mal aus Marketing, technischen Gründen oder dramaturgischen Gründen sagt, oh, das passt nicht, wir haben uns da in eine Sackgasse geschrieben, wir müssen da irgendwie wieder raus.
Ja, aber ich hatte ein ganz komisches Gefühl dabei, weil du hast natürlich schon irgendwie, er ist ja das Element, das alle Filme miteinander verbindet. Mhm. Aber ja, es wird immer über den Haufen geworfen, was man bislang über ihn zu wissen glaubte. Das fand ich schon, hat mich sehr irritiert.
Ich glaube, ja, ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen. In Zeiten des Internets mit den toxischen Online-Communities ginge das gar nicht mehr. Ich gebe dir absolut recht, aber ich glaube, es wäre auch schon in der Zeit nicht mehr so gegangen, so leicht möglich gewesen, der eben Home Video existiert hätte. Und diese Filme kamen ja wirklich kurz vor knapp vor der Mainstreamisierung einfach von Video und Home Video raus. Und ich glaube, hätte man die 10, 15 Jahre später gedreht und die Leute hätten wirklich die Möglichkeit, das Ding immer wieder im Kabelfernsehen zu gucken oder auf Video aufzuzeichnen oder sich auszuleihen oder zu kaufen. Ich glaube, man hätte da schon ein bisschen mehr auf Kontinuität geachtet. So hat man wahrscheinlich gedacht, ja komm, hier, der letzte Teil ist, komm, wie lange ist der her? 3 Jahre. Ey, die Leute, daran erinnert sich keiner mehr. Ja. Aber er wird, er kriegt einen eigenen Credit, ne? Als Joe Petroni. Im vierten Halt heißt er nur noch Petroni, das ist auch ganz witzig, ne? In Gänsefüßchen, aber.
Aber hier in dem dritten hat er auf jeden Fall eine sehr undankbare kurze Rolle.
Ja.
Fand ich auch etwas schade.
Ich finde vieles an dem Film schade, außer das Katastrophenszenario selber im Kern der Handlung. Das ist schon sehr, sehr cool. Das Poster ist cool. Ne? Die stranden dann im Bermuda-Dreieck auf dem offenen Wasser. Die sinken. Das Flugzeug schlägt quasi auf den Grund auf, am Rande einer Klippe. Ist jetzt nicht der Marianengraben, aber auf jeden Fall geht es da sehr, sehr tief runter. Und dann muss eben ein Rettungseinsatz geleitet werden, der das Flugzeug wieder über Tage bringt, sage ich mal, mit so Kissen, mit so auflassbaren Kissen, die am Flugzeug dann befestigt werden. Und das ist schon sehr, sehr, sehr wild, sehr drüber, muss ich sagen. Und dieser Irrsinn, den da hier so die Reihe zum allerersten Mal so richtig zu umarmen scheint und zu sagen scheint, hey, komm, egal, das ist wieder alle Regeln der Physik, wir machen, was wir wollen. Das finde ich schon cool in diesem Film.
Das gefällt mir auch. Ich finde nur etwas, also was mich doch etwas beschäftigt hat, war, dass der Film dann gegen Ende umschlägt, wenn es zu dieser eigentlichen Rettungsaktion kommt. Weil das soll dann wieder eher wie so ein Dokumentarfilm über Bergungstechnik, kam mir das vor. Da wechselt der Film dann wieder die Tonalität weg von dieser Absurdität und dann wird es allerdings eher so straightes Rettungsszenario. Fand ich ganz merkwürdig. Und dann endet der Film ja auch mit so einer ganz prätentiösen Texttafel und irgendwie sagt, was hier passiert ist, ist fiktional. Aber die Rettungsaktion, die wir gezeigt haben von der Navy, die gibt es so. Und ich mir dachte, okay, nein. Also vielleicht gibt es die, aber ich fand es ganz absurd, in so einem Film, der so eskapistisch ist, gegen Ende so einen Pseudorealismus reinzubringen.
Ich habe mich dazu jetzt nicht eingelesen. Ich glaube, man kann aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie die Unterstützung hatten der US Navy und dass das knapp 10 Jahre später Top Gun quasi auch ein bisschen so als Rekrutierungswerbespot funktionieren sollte. Und ich frage mich deswegen auch, ich finde den Kritikpunkt komplett legitim, ich habe das auch so gesehen, ob das nicht vielleicht auch der Tatsache geschuldet war, dass da die Navy gesagt hat, nee, das muss alles noch einigermaßen so Hand und Fuß haben oder umsetzbar sein, menschenmöglich sein. Und wir müssen dabei in einem sehr, sehr guten Licht dastehen, weil die Art und Weise, wie hier dieser Einsatz gezeigt wird, diese Kampftaucher hier und die Piloten, das ist alles sehr, ich spreche nicht so gern von Camp oder Trash-Faktor, weil so immer Filme gleich dann immer so herabwertet, so von wegen, man kann das nur mit einem mit Zwinker-Zwonker-Auge irgendwie genießen und mit einem ironischen Blick darauf. Aber es beißt sich schon so ein bisschen mit diesen sehr, sehr, sag ich mal, bärbeißigen Performances, die hier Dee Grant und Jack Lemmon und Christopher Lee vor allem hier zur Schau stellen. Da hast du eben sowas drin wie diese sehr, sehr verbissen ernsten Navy-Pilotinnen und Kampftaucher und was weiß ich. Und denke mir, hab doch mal ein bisschen mehr Spaß.
Genau, das war auch mein Punkt. Also mir hat der Film davor deutlich besser gefallen, weil da gab es für mich schon so ein paar Standout-Szenen, also auch Christopher Lees Tauchsequenz, die fand ich ganz toll. Er hat auch eine ganz andere Energie in diesen Film reingebracht, fand ich. Also es ist fast wie in einem Science-Fiction-Film, also die steigen aus der Maschine dann aus und dann geht natürlich alles schief und er stirbt ganz tragisch, wird von so einer zurückschlagenden Tür getötet und dann treibt sein Körper noch so durch die Kabine beziehungsweise daran vorbei, so gespenstisch. Das fand ich alles ganz wie in einem Horrorfilm schon fast.
Ja,
also ich glaube, da hat Christopher Lee auch wahrscheinlich gesagt, also ich kenne die Hintergründe nicht, aber den Part, das ist eigentlich das, was hängen bleibt.
Ist auch sehr gegen den Strich besetzt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Christopher Lee überhaupt nennenswerte actionlastige Rollen in seiner Karriere gespielt hat. Ich meine, klar könnte man jetzt argumentieren für die Herr-der-Ringe-Trilogie, dass er da auch schon wilde Sachen tut, aber das sind eben vor allem wahrscheinlich die digitalen Stunt-Doubles. Und gerade hier, wo eben auch so spezifisch ihm diese Fähigkeit als erfahrener Taucher zugeschrieben wird, das wird er immer wieder referenziert, dass er dieser Profitaucher ist und das alles super gut kann. Es ist gegen den Strich, er spielt das überzeugend, er hat vielleicht nicht die Körperlichkeit, die ich jetzt von einem Taucher erwarten würde.
Ja, er ist der lange Lulatsch. Man sieht ihn und man weiß, hey, das wird schief gehen. Da kommst du nicht lebend zurück.
Aber du hast recht, es ist schon ein Schocker, möchte ich sagen, weil er ist ein Sympathieträger, auch das wiederum eher untypisch für eine Christopher Lee-Rolle in diesem Film. Und wenn er dann so vollkommen unzeremoniell quasi aus der Handlung, aus der Story gesprengt wird durch diese Tür, das ist schon, hat eine, finde ich, große Tragik. Auch eine Ironie, aber ich fand das tatsächlich auch damals wie heute jetzt beim Wiedersehen überraschend und durchaus packend.
Ja, war für mich die tollste Szene, auch davor will seine, über die haben wir ja schon gesprochen, diese biegende Ehefrau will ihn ja noch davon überzeugen, das alles sein zu lassen, denn als es soweit ist und er sagt, ich gehe jetzt da raus, ich ziehe den Taucheranzug an, dann merkt sie, ich habe da doch noch Gefühle für ihn und will ihn ja zurückhalten. Und da eine Dialogzeile, die fand ich sehr schön, sie sagt dann irgendwie zu ihm, you've got a lot of brains, but you are not a smart man. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Also sein Abgang wird auch, finde ich, adäquat vorbereitet. Da ist schon, ist schon ein bisschen Pathos bei.
Es ist insofern natürlich vorhersehbar, weil er damit so dem Regelbuch dieser Art von Kino gehorcht, wenn eben Jack Lemmon, der Hauptdarsteller, und er in diesen darunter steigen, in diese Gefahrensituation, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass nur einer von beiden überleben wird, und es wird wahrscheinlich Jack Lemmon sein, weil er ja eben als Erster genannt wird in den Opening Credits. Ja. Aber die Art und Weise, wie es geschieht, ist tatsächlich cool. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, weil ich sage, ich sehe mich ja immer nach mehr so richtig bösen Buben und, und Mädels meinetwegen in diesen Filmen, und Lee Grant ist so die Einzige, die wirklich als halbe Schurke taugt, dass die Schurken, die überhaupt das Flugzeug erst zum Absturz bringen und diese ganze Gefahrensituation, diese Bruchlandung verursachen, ich glaube, dass die alle sterben dann auch beim Absturz. Einer wird erdrückt, der andere wird irgendwie stirbt dann etwas langsamer und qualvoller, aber keiner von denen ist mehr am Leben, und ein bisschen
das
schade.
Das hat mich auch gewundert, weil sie werden ja eigentlich schon sehr wirkungsvoll eingeführt, die Schurken, aber dann lässt man sie dann recht unspektakulär eigentlich aus dem Film ausscheiden. Mhm. Ja, fand ich auch ein bisschen schade. Da macht der vierte Teil dann vieles richtig.
Das ist wahr.
Da kommen wir später zu. Ansonsten, was ich noch wirklich, wirklich cool fand, war, wie dieses Flugzeug eigentlich zum Absturz kommt, nämlich wie die diesen Bordturm rammen. Weil das ist erst so beiläufig, und dann merkt man aber immer mehr, oh, okay, das weitet sich jetzt, weitet sich jetzt aus. Aber es ist so ohne großes Tamtam inszeniert. Fand ich ganz schön.
Ja. Es gibt vieles zu lieben an dem Film tatsächlich. Überhaupt die ganzen Effekte, finde ich, angesichts des überschaubaren Budgets von $6 Millionen, also wir backen nicht mehr ganz so kleine Brötchen wie beim zweiten Teil. Man sieht ja auch doch einen oder anderen coolen Effekt, aber das ist jetzt immer noch kein megamäßig budgetierter Film. Dafür sieht das alles sehr, sehr gut aus. Also genau, gerade dieser Crash ist relativ hübsch, und man merkt eben, sie haben, glaube ich, den Großteil der Kohle so effektseitig, was so Miniaturen betrifft, ins Finale gesteckt. Das zieht sich ja auch für diese Art von Kino. Ne? Man geht ja immer raus aus dem Film und erinnert sich maßgeblich an die letzten 10, 15 Minuten. Von daher ist es auch okay. Aber eben auch davor. Schöne visuelle Effekte auch von Albert Whitlock, der, ich glaube, mit als Erster genannt wird auch im Abspann. Weil er, glaube ich, auch damals eine ziemliche Prominenz besaß und auch Katastrophenfilme gemacht hat, wie die Hindenburg, aber eben auch später noch in späteren Jahren an Dune, also den David Lynch Dune gearbeitet hat. Mit Carpenter und das Ding, Matt Paintings gemacht hat dafür, glaube ich, und mit Hitchcock eben auch seine Karriere begonnen hat. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus, sehr wertig. Man sieht schon, da arbeiten Leute hinter den Kulissen und vor der Kamera.
Ja.
Die verstehen ihr Handwerk.
Ja, und auch finde teilweise sehr wirkungsvoll auch diese ersten Minuten unter Wasser, weil die Passagiere werden ja in diesen Dämmerschlaf versetzt von den Schurken. Und dann wachen sie langsam auf, keiner versteht sofort, was überhaupt passiert ist. Und das fand ich auch ganz interessant, weil der Film macht da nicht so eine Panikmontage, alles schnell geschnitten, sondern es ist alles sehr langsam, dann hört man so dieses tropfende Wasser, dieses Metall knarzt. Also es war schon schön gemacht.
Ja, das ist sehr gut, wie gesagt. Also im Kern der Handlung dieses Katastrophenszenario, ich habe daran wenige bis keine Kritikpunkte. Das ist gut gespielt, das ist gut inszeniert, gut getrickst. Ich glaube aber einfach so die kleinen Geschichten drumherum, die sind mir einfach teilweise zu klein. So klein, dass ich keine großen Gefühle dafür entwickeln kann. Und besonders ist mir aufgefallen hier bei Evie. Evie ist die Tochter von Mr. Stevens, dem Multimillionär, der da seine wertvollen Bilder verschippert. Und das sind eben auch wirklich große Kunstwerke. Also die zeigen am Anfang so ein paar und du siehst sofort, hier kommen Mondrian und Van Gogh und was weiß ich. Ganz toll. Und Evie ist eben so diese klassische Rich-Kid-Tochter, so von wegen, mein Daddy hat mir all das Geld gegeben, aber hat sich nie um mich gekümmert und so weiter und so fort. Und wenn die dann am Ende eintrifft, da auf ihren Vater trifft, Jimmy Stewart, der die ganze Zeit nur vor Rückprojektion oder Greenscreen seine Szenen da an Bord dieses US Navy Schiffs da gespielt hat und ihn umarmt und dann kommt der kleine Benji und Jimmy Stewart sagt, ich bin dein Großvater, dann, ich glaube, da will der Film schon, dass wir da so ein bisschen emotional mitgehen und ich saß da und dachte, okay. Sorry, es lässt mich kalt.
Ja, aber das ist ja auch, also hat mich auch kalt gelassen, aber ich glaube, das ist ja grundsätzlich auch das Problem dieser Filme, dass du so viele parallele Handlungsstränge hast. Also wir hatten es ja schon angerissen, irgendwie diese Olivia de Havilland und Joseph Cotten.
Joseph Cotten hat, glaube ich, drei Dialogzeilen hat, glaube ich, Joseph
Cotten. Ja, genau. Und auch da ist es ja, die sind irgendwie, waren in ihrer Jugend schon mal ein Paar, haben sich dann irgendwie aus den Augen verloren. Und merken jetzt, dass ihre Gefühle nie so ganz erloschen sind und finden wieder zueinander. Aber all das wird so, also das würde ja schon einen ganzen Film füllen. Aber hier wird das eben, wie du sagst, in 2-3 Minuten wird das so abgehakt. Und so ist der ganze Film ja. Es gibt also diese 5-6 Parallelhandlungen, die alle noch in diesem Katastrophenszenario untergebracht werden müssen.
Ja,
und da finde ich auch, da geht kein Zuschauer mit emotional.
Nicht, dass irgendjemand stören würde, weil ich glaube, die meisten Menschen, die uns hören, haben den Film gar nicht nochmal gesehen, aber ich glaube, ich habe gerade
aber die werden jetzt alle natürlich hier.
Ja, Eve ist die, ich habe gerade Evie gesagt, sei die Tochter von Mr. Stevens. Ich glaube, die heißt Julie. Ich glaube, Evie ist ja die, Chef Stewart ist genau die Partnerin von
Jack Lemmon.
Jack Lemmon, ja. Es ist verwirrend, ja.
Ja, es ist völlig so überfrachtet, das Figurenpersonal hier.
Die meisten haben nicht viel zu tun und bleiben blass. Hier Jack Lemmon hat ja auch noch einen Co-Piloten, seine rechte Hand, mit dem er auch befreundet zu sein scheint. Ich glaube, Robert Foxworth heißt der Schauspieler. Mhm. Auch der, ich habe darauf gewartet, dass einmal vielleicht zumindest sein Name genannt wird oder die mal einen persönlichen Austausch haben, aber das passiert einfach nicht. Also du hast halt wirklich Figuren, die irgendwie im Zentrum stehen des Geschehens, aber von denen ich so wenig weiß, dass mir komplett die emotionale Bindung fehlt. Also nicht, dass sie jetzt ausgeprägt war in den ersten beiden Teilen, aber der erste war eben sehr, sehr investiert und deswegen auch sehr, sehr lang der Film in seine Nebenfiguren und wir haben ja dann irgendwie 20 Minuten über das Schicksal der alternden blinden Passagierin erfahren und ich konnte irgendwie, wusste am Ende alles über die und hier ist das so, ach guck mal, oh, weg ist er, ach guck mal, ach weg ist er.
Ja. Aber ich habe das auch gemerkt, dass ich bei einigen Figuren, auch zum Beispiel, wo du gerade den Co-Piloten angesprochen hast, wo ich mir gar nicht sicher bin, was passiert eigentlich mit dem? Aber vielleicht war ich da auch nur unaufmerksam. Okay. Der hat es geschafft, ja.
Ich glaube, LeGrand stirbt. Die sehe ich zumindest nicht von Bord gehen.
Sie stirbt, nachdem sie noch den Leichnam ihres Mannes am Fenster vorbei tauchen sieht.
Und von Evie hier ausgenockt wurde. Sie kriegt einen Schlag ins Gesicht.
Genau, also. Ja, die Szene ist natürlich toll.
Ja, die ist toll. Wie ging es dir bei den Tauchszenen? Teilst du den Eindruck, den ich hatte, dass das noch so ein bisschen spät im Nachhall von so Bond-Tauchszenen war, wie zum Beispiel in Thunderball oder im selben Jahr kam ja auch, oder ein Jahr zuvor, Der Spion, der mich liebte, raus, der hatte auch diese langen Tauchszenen. Es wirkte sehr bondig oder ich weiß, vielleicht wirkte einfach die Tauchszenen auf mich bondig.
Glaube ich, in der Zeit, dass man diese ausgedehnten Tauchszenen sieht. Also, ja. Aber ich dachte auch direkt an Bond, aber dafür ist es natürlich nicht spektakulär genug, insofern, als dass sie dann ja dann immer wieder so Richtung, fast ja diesen dokumentarischen Anspruch kurzzeitig haben, als sie diese Rettungsaktion zeigen. Von daher ist das Gefühl, war kurz da, aber dann ist er schon schnell wieder erloschen.
Ja, mich hat ein bisschen rausgerissen, nicht, dass das jetzt irgendwie in der Sean Connery, Roger Moore, Bond-Ära anders gewesen wäre, aber dass Jack Lamb, sobald er eben unter Wasser geht, da tatsächlich sofort gedoubelt wird. Also
ja,
da ist dann,
natürlich.
Es ist okay, keiner will
den. Er hat nicht einmal das Wasser gesehen, ja. Das habe ich mir auch gedacht.
Aber das war eben auch die Zeit. Ich meine, wir sind noch mindestens 1-2 Jahrzehnte davon entfernt von so und so hat alles dann selber gemacht. Und das ist, war eben,
glaube ich, damals. Jack Lemmon ist kein Tom Cruise,
Tja, ist ein guter Film. Ist ein guter Film.
Würde ich auch empfehlen.
Wir haben noch einen anderen schwarze Nebenfigur hier, eine Person of Color, nämlich hier der Barkeeper, der auch verletzt und verarztet wird. Der wird aber auch relativ früh ausgenockt, genau.
Stimmt, um den sich Olivia de Havilland kümmert.
Ja, richtig.
Ja, da dachte ich die ganze Zeit, sie ist halt schon festgelegt auf ihre vom Winde verweht Rolle. So habe ich das auch hier empfunden. Ich glaube einfach, dieser Erinnerungsanker, der ist so stark, dass man sie spielt gefühlt eigentlich genau die gleiche Rolle. Ist auch wieder so sehr,
ja. Ja, Beauty is in the Eye of the Beholder singt dieser blinde Sänger Tom Sullivan, was ich glaube besonders rührend wirken soll, aber mich ehrlich gesagt wiederum ein bisschen zum Kichern brachte.
Ja, weil dieser ganze Handlungsstrang, wir hatten das ja kurz angerissen, diese Liebe auf den ersten Blick.
Das ist sicher. Liebe auf den ersten Blick.
Ja, das ist genau, erst als gemein. Ja. Ne?
Ja. Nee, aber es ist, ich meine, auf dem Niveau funktioniert ja auch dieser Song tatsächlich. Das ist so, das ist so ein bisschen
Forrest
Gump mit seiner Pralinschachtel und Gutes, der Gutes tut und so.
Nein, es ist, also, wie soll ich sagen, da nimmt man schon viel von Airplane, der wenige Jahre später dann erschienen ist, vorweg.
Schon, ne? Die Filme nähern sich immer mehr Airplane an und ich glaube, sind spätestens dann auch in hier mit Airport 79 oder Airport 80 hierzulande die Concorde genau dort. Also genau. Wenn da der junge Musiker da zum Saxophon greift und dann irgendwie sein Liedchen anstimmt, denke ich mir, okay, ja, das ist irgendwie nur noch ein Hauch entfernt von Zucker Abrams.
Ja, da fehlt nicht mehr viel. Ja.
Blödsinniger Plan, aber er funktioniert. Aber ich glaube, das haben wir ja durch.
Ja. Stimmt, den haben wir gar nicht mehr so. Der ist natürlich auch wieder ganz schön bescheuert.
Aber wir hatten ja darüber geredet, ne? durch die Mitwirkung der US Navy und dieser unglaublichen Professionalität, die ich glaube, das sind ja nur Männer, also das ist kein Gender notwendig, die hier mitwirken, macht das sogar so den Anschein, ansatzweise von wegen, das könnte funktionieren.
Ja, das stimmt, ja.
Aber es sind ein bisschen wenig Luftkissen tatsächlich oben ein. Ich weiß nicht, was so eine Maschine wiegt. Mehrere hundert Tonnen, denke ich mal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob so ein paar Ballons da genügen.
Das müssen wir nochmal nachrecherchieren.
Bitte schreibt uns oder kommentiert unter diese Podcast-Folge. Nee, ist ein gutes Ding. Also der macht mir tatsächlich Spaß. Ich dachte ehrlich gesagt, mein Ranking stünde fest für diese Reihe und ich stelle bei jedem Wiedersehen mit jedem einzelnen Teil der Reihe fest, die haben alle schon jeder was für sich. Ich konnte nur nicht mal irgendwie sagen, das ist so der eindeutig schlechteste Teil der Reihe für mich. Selbst ungeachtet aller Kritikpunkte, die ich an Airport 77 habe, der kann eine ganze Menge.
Ja. Also ich habe, glaube ich, in meinem Kopf schon ein klares Ranking, aber um den ersten Platz streiten sich der erste und der vierte Film.
Sehr gut. Dann kommen wir mal dahin. Ich wollte noch ergänzen, ich glaube, eine Sache, die der Film besser getan hätte, aber vielleicht war er dafür auch ein Ticken zu früh, nämlich irgendwie so ein paar Wochen, bevor irgendwie Star Wars die Welt eroberte. Ich wünschte, es gäbe ein cooleres Sounddesign, weil ich glaube, diese sehr bedrückende, klaustrophobische Stimmung da unter Wasser in diesem Flugzeug, da hätte man so viel mehr an Spannung rausholen können mit ein bisschen Knarzen und Knirschen und Knacksen und so. Und ich dachte, das ist schon am Anfang ganz gut vermittelt, mit dem hier, wenn man den Wasserspiegel da steigen sieht, außerhalb der Bullaugen, der Fenster. Mhm. Aber so richtig ausgeklügeltes Sounddesign, das hätte Wunder gewirkt in dieser Situation. So mit
und, aber da war ich so entwöhnt durch den zweiten Teil, dass ich hier schon ganz froh war über die solide musikalische Untermalung.
Von John Cacavas. Man muss ja sagen, Universal Haus- und Hofkomponist, der war eben, das ist eben so der Go-To-Typ, glaube ich, der wahrscheinlich für die auch zu der damaligen Zeitpunkt alle Fernsehfilme und Serien orchestriert und dann.
Genau, aber eben aus einer Zeit, wo Fernsehen halt wirklich noch minderwertig war und nicht vergleichbar mit Kino.
Come on.
Teilweise.
Du sprichst Columbo mit dem Menschen, der ein Buch über Columbo. Ja, wollte gerade sagen. Eine Universal.
Aber Universal in der Breite. Columbo.
Genau. Nee, ich sehe auch, dass man gerne mal einfach, glaube ich, nebenan an die Tür klopfte. Das Studiosystem war ja auch noch nicht so lange her und einfach auch hier mal Leute castete, die man dann zu anderen Zeitpunkten ein paar Jahre zuvor danach in der Columbo-Folgen aufschlugen. Jetzt danach mit Sicherheit nicht mehr, weil Columbo war durch, als es zu Airport 79 kam, aber eben davor. Lee Grant unter anderem. Mhm. So, und über andere haben wir auch geredet, wie Susan Clark das letzte Mal. So, Airport 80, die Concorde aus dem Jahr 1979, It's Complicated, Airport 79 im Original, The Concorde.
Ein weißer Supervogel bereit zum Start. Er fliegt mit doppelter Schallgeschwindigkeit. Rassig, elegant, umstritten. Eine monumentale Errungenschaft der Technik. Der Beginn eines neuen Zeitalters der Luftfahrt.
Ich habe die Dokumente, Kevin.
Eine Jennings-Lang-Produktion. Airport 80, die Concorde.
Was zum Teufel?
Zu ihrem ersten Flug startet die Concorde in Richtung Paris und Moskau.
Wie schwierig wird es sein, die Drohne umzuprogrammieren?
Im Cockpit Eine hochspezialisierte Crew. Piloten der Weltklasse.
Sender 4 Uhr. Da kommt er.
Tod und Vernichtung lauern in den Wolken. Noch nie wurden in einem Film Bilder wie diese gezeigt.
Da kommt eine Phantom, die fliegt mit vollem Speed auf uns zu.
Er feuert gleich. Rakete bei 5 Uhr.
F-15 bei 10 Uhr.
Kann eine Passagiermaschine bei doppelter Schallgeschwindigkeit einem Angriff ausweichen?
Der, ich glaube, kürzeste Film der Reihe, aber immer noch nicht kurz.
Und der kurzweiligste auf jeden Fall.
Auf jeden Fall der Film, der neben dem ersten Teil der teuerste war. Ich glaube, inflationsbereinigt Pi mal Daumen ungefähr so viel gekostet hat wie Teil 1. 14 Millionen Dollar. Der erste kostete 11 Millionen Dollar. Aber wie gesagt, der Dollar hat ja auch am Wert ein bisschen verloren im Laufe der Jahre. Von daher durchaus großzügig produziert, wiederum von Jennings Lang. Aber eben in den USA nicht mehr so erfolgreich. International aber sehr wohl. Was unter anderem dazu geführt haben könnte, dass der auch sehr oft im Fernsehen lief und ich den als Kind auch entsprechend häufig geguckt habe, aber eben vor allem auf Video, muss ich sagen.
Da beneide ich dich ja sehr drum. Ich habe ihn leider als Kind nicht gesehen. Für mich war es jetzt eine späte neue, also Entdeckung. Da beneide ich dich drum, weil ich glaube, als Kind hat er nochmal einen anderen Punch.
Ja, genau. Deswegen habe ich ihn auch in meinem Buch verbraten. Er hat nicht den Punch von Achterbahn, mit dem ich ihn zusammengeworfen habe in einem Kapitel in meinem Buch Trauma-TV, aber er hat Momente, die mich gepackt haben. Und er hat auch, das ist, glaube ich, so drehbuchseitig, jetzt mal abgesehen von den literarischen Credentials des ersten Teils, der einzige Film, der einen wirklich namhaften Drehbuchautor hat, nämlich Eric Roth, der in späteren Jahren dann sowas schrieb wie Forrest Gump oder The Insider als Co-Autor mit Michael Mann oder Killers of the Flower Moon zuletzt mit Martin Scorsese gemacht hat. Also der ist da wirklich auch jemand, der richtig dick im Geschäft war in späteren Jahrzehnten.
Ja, das merkt man diesem Film nicht unbedingt an. Das hat sich nicht abgezeichnet, dass der Mann so durchstarten würde, wenn ich ehrlich bin. Weil das Drehbuch, also wir werden ja noch drüber sprechen, aber das ist eigentlich ein Absurditäten nicht zu übertreffen.
Apropos literarische Credentials, man bezieht sich ja im Vorspann immer noch auf das, auf die Original-Airport-Romanreihe.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das, genau, aber ich weiß gar nicht, ob der Autor da noch was nachgelegt hat, nachdem das erste Buch so erfolgreich war.
Ich glaube,
das ist wahrscheinlich Blödsinn, ne? Genau. Also,
musst du nicht,
die Idee ist, Menschen in einem Flugzeug was abstürzt und genau.
Ich glaube, man kann nur verlieren. Ich denke auch, man versucht gerade an andere bekannte, sehr erfolgreiche Romanautoren dieser Zeit zu denken. Und ich glaube, man kann nur verlieren. Peter Benchley, ich glaube, da gibt es keinen. Es gibt kein Sequel zu Jaws. Hat.
Damals war, glaube ich, dieses serielle Bücherschreiben, wie das heute schon in diesem Schreibfabriken, möchte ich es ja mal nennen, irgendwie James Patterson und wie sie alle heißen. Aber das gab es, glaube ich, damals noch nicht in dem. Zumindest nicht mit der Kontinuität, dass man an einem Handlungsstrang dann weitergearbeitet hätte.
Ja, ich möchte jetzt auch keine zu steilen Thesen aufstellen, die ich nicht belegen kann, weil ich habe mich jetzt nicht da reingelesen ins Thema, aber ich glaube, es war eher die Ausnahme. Und wenn dann eben Autoren sagten, nee, das gefällt mir nicht, ich will die Geschichte selber weitererzählen und das nicht den Filmemachern überlassen, wie jetzt ein William Peter Blatty und dann schreibe ich Legion oder David Morrell, hier der Rambo-Autor, der dann gesagt hat, okay, genau, Rambo stirbt ja im ersten Teil, glaube ich, im ersten Roman, im Film aber eben nicht. Das ist schwierig, ist immer ein bisschen schwierig. Am besten einfach liegen lassen, möchte ich sagen, und die Tantiemen kassieren.
So. Ich glaube auch, das ist die beste Entscheidung. Also falls ihr noch irgendwelche Bestseller im Schrank liegen habt, lasst es dabei bleiben bei dem ersten.
Musik von Lalo Schifrin, Produktion wiederum von Jennings Lang, Kamera wiederum von Philip Lathrop und vor der Kamera Alain Delon, Susan Blakely, Robert Wagner, Sylvia Costell, George Kennedy natürlich wieder als Petroni.
Diesmal mit einer Hauptrolle.
Aber sowas von. Eddie Albert spielt den Präsidenten der Airline, Bibi Anderson ist dabei, oder Bibi Anderson, sollte ich sagen, ist ja Schweden. Caro, ich weiß nicht, ist spanische Schlagersängerin, Chansonsängerin, Chansonette. Cicely Tyson, Jimmy Walker als ihr Mitmusiker. Wer ist noch zu nennen? David Warner in einer erstaunlich kleinen Rolle, wie ich finde.
Auf Diät gesetzt.
Ja. Warum eigentlich, fragte ich mich. Also nicht das mit der Diät, das ist ja ein lustiger Gag, aber ja. Ich wunderte mich doch sehr über David Warner, ehrlich gesagt, weil er war ja schon, hatte eine mittelgroße Prominenz und auch mit Das Omen ein paar Jahre zuvor einen richtigen, fetten Blockbuster-Kino-Hit.
Ja, und hier das ist er, hat mich auch so gewundert.
Und hier sitzt er nur im Hintergrund.
Du wüsstest da vielleicht mehr, aber ich hatte ihn auch immer so als mittelgroßen Star eigentlich im Kopf.
Ja, vielleicht später dann. Mercedes McCambridge als Nelly. Genau. Und die UFDB-Inhaltsangabe verrät Folgendes. Moonshade schreibt über Concorde Airport 880. Als die Angestellte, Maggie Whedon, das ist Susan Blakely, herausfindet, dass ihr Arbeitgeber Harrison Industries illegal Nuklearwaffen herstellt, versucht sie, Dokumentenmaterial in Sicherheit zu bringen und flieht mit der Concorde. Doch ihr Chef, gespielt von Robert Wagner, ist zu allem entschlossen und feuert einige seiner Produkte auf das von den Kapitänen Joe Petroni, also George Kennedy, und Metron, gespielt von Alain Delon, gesteuerte Flugzeug. Das ist einigermaßen akkurat und bildet so die ersten 30 Minuten dieses Films ab, in dem da noch ganz, ganz viel mehr passiert.
Ja, und ehrlicherweise, diese Absurdität überträgt sich durch diese Inhaltsangabe nicht.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, die schlechteste Investigativjournalistin, die Welt je gesehen hat, oder?
Mir tut es auch ein bisschen leid tatsächlich. Das ist, stimmt, wir haben sehr viel über die von dir deutlicher beobachtete Progressivität des ersten und dritten Films gesprochen. Das hier ist sehr, sehr rückschrittig, so, was das Frauenbild betrifft. Und hier haben wir eine, die sagt, die eigentlich was herausfinden könnte, sollte, müsste. Und dann macht die eben so der betrügerische, großkriminelle, Wirtschaftskriminelle einfach schöne Augen. Und sie so, na gut.
Sie hat alle Beweise auf dem Tisch und er lullt sie immer wieder ein.
Ja.
Nein, aber das ist ein guter Punkt, finde ich. Diesen ganzen Film durchweht so ein Altherrenhumor. Also man ist jetzt wirklich in den 80ern angekommen. Also hier ist von Progressivität ist hier gar nichts mehr zu spüren. Das ist aber auch sehr lustig. Also es tut dem Unterhaltungswert dieses Films durchaus gut.
Ja, David Lowell Rich habe deutlich beim Namen genannt, überwiegend TV-Regisseur hier auf dem Regiestuhl und dann verantwortlich für mindestens zwei weitere Airline-Flugzeugkatastrophenfilme. Unter anderem The Horror at 37,000 Feet mit William Shatner. Sehr zu empfehlen. Ich glaube, für CBS produziert.
Ja, den merke ich mir.
Der ist wirklich auch hübsch, ja. Ja, was macht Robert Wagner genau? Er verkauft seine Nuklearwaffen, Nuklearsprengkörper,
die Raketen. An die Kommunisten, um es kurz zu machen. An die Kommunisten,
genau. Da werden auch, ich glaube, so ziemlich alle Schurkenstaaten oder solche, die man damals in den 70er für solche hielt, genannt. Oh, der genau, steht nach Vietnam, Uganda, Kuba und andere Terroristen.
Genau, also er ist kein echter Patriot. So viel kann man, glaube ich, sagen. Er ist absolut böse. Und genau, er ist Waffenhändler. Und er hat ein sehr erfolgreiches Drohnenprojekt, was er aber bereit ist zu zerstören, um die Journalistin aufzuhalten, die nämlich im Besitz der Beweise gegen ihn ist. Mhm. Und er hört auch nicht auf damit. Also er geht immer größere Risiken ein. Das fand ich auch an Absurdität nicht zu überbieten, was er alles tut, um diesen Flieger zum Absturz zu bringen.
Auch das alles eher unwahrscheinlich. Man sollte es nicht zu sehr in Frage stellen. Er sitzt in so einer Kommandozentrale und hat offenbar einen seiner Handlanger dafür bezahlt, diese Raketen auf das Flugzeug zu lenken bei einem Test. Aber keiner spricht das aus. Also ich meine, keiner verrät ihn auch. Es bleibt dann doch immer sehr, sehr gut versteckt. Vielleicht doch irgendwie, alle haben Angst, vielleicht auch gegen den Boss aufzubegehren. Ich weiß es nicht. Aber ich denke immer, der Plan ist so risikoreich auch und das, was er tut, so offensichtlich. Also Handel mit irgendwelchen Schurkenstaaten. Es sind ja nicht irgendwelche privaten terroristischen Zellen, so von wegen, ich habe da einen Kontakt und der so und so, der kauft mir ein paar Raketen ab. Es ist ja immer so, nee, er ist ja mit den Regierungen von Uganda und was weiß ich und Kuba am Verhandeln und
denke, das spielt schon ganz oben mit, ja. Er ist eigentlich ist er James Bond-Schurke. Er ist eigentlich schon, so ein Blofeld-Derivat.
Das stimmt. Robert Wagner. Ich habe mich gefragt, warum der Film, ich meine, war die Zeit einfach vorbei, Franz? Was denkst du? Oder hatte der Film nicht ausreichend? Ich meine, der hat ja Schauwerte, aber war die Zeit vielleicht des Katastrophenfilms vorbei? Einfach Ende der 70er? Waren die Stars nicht groß genug? Woran kann es gelegen haben, dass der hier so, ja, vergleichsweise gefloppt ist und vielleicht zu den anderen Teilen?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass Alain Delon bei den Amis überhaupt nicht ankommt. Der war richtig, ja immer schon so ein sehr besonderer Star. Der war nicht der klassische Publikumsliebling, sondern eigentlich im Gegenteil eher eine Projektionsfläche irgendwie. Er war sehr elegant, aber er hat ja auch immer diese moralische Ambivalenz. Und ich glaube, ja, und das hat er ja auch selbst in seinem Privatleben, war er immer ein bisschen obskur. Das zieht sich ja so durch. Ne? Es gibt irgendwie diese Spekulation, dass er an Kriegsverbrechen damals in Indochina beteiligt war, hat immer so geliebäugelt mit irgendwelchen Mafiosi, Romy Schneider unglücklich gemacht, was die Deutschen ihm nie verziehen haben. Also was ich sagen will, er ist halt überhaupt nicht so dieser amerikanische Star-Typus. Mhm. Und ich glaube, der Name zog für die Amis überhaupt nicht. Es gibt ja auch diverse, also ich mag ihn sehr als Schauspieler, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, alle Versuche in Amerika Fuß zu fassen, sind gescheitert, weil die nie wussten, wie sie ihn auch einzusetzen haben, weil diese moralische Ambivalenz, die funktionierte halt nicht in den USA. Die haben ihn immer in so ganz komischen Rollen besetzt. Hier ja auch. Hier spielt er ja so diesen französischen Macho-Frauenheld, aber ich glaube, das hat keinen, also in Europa hat das bestimmt gezogen, aber eben nicht in den USA.
Ich glaube, das ist gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das, was er wirklich gut kann, das kann er hier nicht zum Besten geben. Was er zum Beispiel in Stoffen gemacht, die er mit Melville gemacht hat oder so. Ja. Nämlich genau diese moralische Ambivalenz, diese Vielschichtigkeit. Ich mag ihn als Schauspieler, mir geht's genauso. Als Schauspieler sehr politisch, privat, eine unglaublich, also nett ausgedrückt, problematische Persönlichkeit. Ich will ihm gar nicht dazu nahe kommen.
Ja, aber das ist ja, finde ich, bei ihm so ein bisschen das Spannende, dass das ja so nahtlos ineinander übergeht. Sein Privatleben mit der Star-Persona. Es ist so, fällt mir auch niemand ein, bei dem das sonst so ist.
Es ist leicht, sich, sage ich mal, von ihm auch, den Blick von ihm zu distanzieren, weil, also sag mal, bis zu seinem Tode, weil ich glaube, er hat auch nicht mehr viel gemacht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten seines Lebens, außer sich auf der falschen Seite des politischen Lagers hier zu profilieren zu wollen. Aber egal, also aus meiner Perspektive falschen Seite. Mhm. Aber auch darüber kann man streiten, müssen wir auch nicht. Ich denke, er ist hier fehlbesetzt, weil ich glaube, sie hätten so einen Belmondo-Typen gebraucht. Er spielt eigentlich wirklich eine Belmondo-Rolle. Du hast ja gerade beschrieben, er ist halt wirklich so der Lebemann, Savoir-Vivre, schwere Nöter, eine Braut in jedem Hafen, möchte man sagen. Und Alain Delon ist eben allein nur durch sein Habitus, seine Gestik, sein Schauspiel, bringt eben eine Schwere, eine Aufgeladenheit, eine Komplexität in diese Rolle, die diese Rolle, glaube ich, gar nicht erfordert.
Genau.
Zudem habe ich das Gefühl, er ringt ein bisschen, tut sich ein bisschen schwer mit der englischen Sprache.
Und der Sprache, ja. Ja. Das habe ich mich auch gefragt.
Er sagt so zwei, drei One-Liner, die ich glaube cool rüberkommen sollen. Ich denke mir, oh, da hast du aber jetzt wirklich lange für geübt, dass das so flüssig rauskommt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, wo ich mir nicht sicher war, ob es so ein bisschen das Jackie Chan-Phänomen war, dass er gar nicht weiß, was er da gerade sagt. Wenn du quasi nur laut
also mal, phonetisch, aber, ja,
phonetisch die englischen Dialogzeilen eingeübt hast. Weil ich hatte auch den Eindruck, dass er wirkt so völlig abwesend.
Ja.
Also ganz schlimm, oh Gott. Diese grauenhafte Liebesszene mit Silvia Christel, die ja ohnehin, oh, eine... Sorry, da muss ich mich jetzt kurz mal drüber auslassen. Es gibt ja irgendwie von Michael Caine diesen Ratschlag an junge Schauspieler, immer empfohlen, dass man einem Partner während des Dialogs nur in ein Auge blicken soll und dabei nicht zu blinzeln. Mhm. Und dann musst du dir diese Dialogszene zwischen Silvia Christel und Alain Delon anschauen und ihre Augen gehen wie ein scheues Reh im Scheinwerferlicht hin und her. Ein völlig irrer... Also es sieht ganz furchtbare Schauspielerin. Und da habe ich es mir eben auch gedacht, dass Alain Delon, ich hatte den Eindruck, das ist völlig abwesend. Sorry, kleiner Rant, aber...
Nein, das ist komplett okay. Silvia Christel, ich glaube, damit werde ich ja auch nicht gerecht, aber natürlich mir vor allem in Emmanuel, also in offiziell Emmanuel-Film bekannt.
Wunderschöne Frau, ist ja gar nicht...
natürlich.
Will man ihr ja gar nicht absprechen. Die Rolle erfordert eigentlich wenig schauspielerisches Talent, aber ich würde sagen, sie bringt nicht mal das mit.
Positives Attribut so besetzungstechnisch allein durch die Präsenz von Susan Blakely und Silvia Christel auf jeden Fall deutlich näher am Zeitgeist des Jahres 1979 als der Vorgänger, wo man ja wirklich das Gefühl hatte, du hast bereits erwähnt, die hatten alle ihre Blütezeit, deren Blütezeit ist 10, 20, 30, 40 Jahre her, in einigen Fällen vielleicht sogar noch länger, wie im Falle von Joseph Cotten oder Olivia de Havilland, also eher so die 40er muss man da schon zurückgehen. Mhm. Hier ist man ein bisschen näher am Zeitgeist, auch mit Robert Wagner noch in einigermaßen, auch nicht mehr ganz jung, aber jung gebliebenen Star in der großen Nebenrolle, finde ich schon ganz cool.
Wie Mann. als
genau, Bibi Anderson
mit dem goldenen Herzen.
Ja, ich meine, ihre Ingmar Bergman-Tage waren lange vorbei, ja, aber das hat weh
getan. Also ich finde ja auch bei diesen Filmen, wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen, über dieses fiese Kritikerurteil, dass man da eine Menge Stars zusehen kann, wie sie sich selber erniedrigen. Boah, bei diesem Teil dachte ich es mir manchmal dann auch. Also sie hat so eine undankbare Rolle und dann denkt man schon, hey, du warst die Bergmann-Muse. Ja, ja, mit Persona hat das nichts mehr zu tun.
es ist sehr amerikanisch diesbezüglich, dass man eben, ich glaube, solange jemand europäischer Herkunft war, konnte man den in jeder Rolle besetzen. Konnte man die alle zu Franzosen machen, möchte ich mal in dem Fall hier sagen.
Ja.
Ach, ich weiß nicht. Ja, mir tat es auch ein bisschen weh.
Ja.
Dann wiederum bin ich so bei dem Gedanken, den ich des Öfteren im Kontext des Zweiten geäußert habe, für eine warme Mahlzeit tut man eben alles. Und Bibi Andersons Karriere war eben Ende der 70er nicht mehr. Sie war eben nicht mehr die Muse Bergmann, sondern die, ja, die, ach so, die aus Persona, stimmt, die hatte mal einen Riesenhit vor 20 Jahren, vor
15 Jahren. Dafür darf sie natürlich auch mit George Kennedy Sex auf dem Fußboden vor einem lodernden Kaminfeuer haben.
Ja.
Oh, und der Dialog, den habe ich mir sogar rausgeschrieben, den die beiden vorher austauschen, weil ich ihn wirklich, da musste ich laut lachen, das fand ich wirklich gut. Sie hat dann ein Rendezvous mit Joe Petroni, aber man weiß nicht, dass sie eine Prostituierte ist. Das erfährt man erst später und sie sagt zu ihm, you look like a married man. Und er fragt, what does a married man look like? Und sie darauf, his smile says no, his eyes they say when. Fand ich unglaublich, oder? Also wirklich, pures Dialoggold.
ja, tatsächlich. Ja, siehst du mal, also dann ist es doch keine undankbare Rolle,
ja,
wenn sie sowas sagen darf.
Ja, vielleicht doch große Kunst, ja.
Aber seine Reaktion,
können wir darüber kurz reden. Also
ja.
Es wird arrangiert, also muss man vielleicht weiter ausholen. Joe Petroni spielt diesmal einen Witwer. Also seine Frau ist verstorben.
Irgendwo zwischen dem dritten und vierten Teil, ja.
Genau, er hat auch.
Als er auch eine völlig andere Figur war, ja.
Genau, als er eine völlig andere Figur war. Er hat jetzt nur noch einen Sohn. Naja, auf ihn vertraut er ihr immer noch nach. Alain Delon als Co-Pilot weiß davon. Und er arrangiert ein Rendezvous mit einer Prostituierten, was Joe Petroni allerdings nicht weiß. Ja. Und dann verbringen die dieses ganz schöne Rendezvous und die gemeinsame Nacht miteinander. Und am nächsten Tag erzählt er Alain Delon davon. Und der sagt wiederum, ja, ich habe ihr irgendwie 2000 Francs gegeben, das ist eine Prostituierte.
Ja.
Und ich weiß nicht, viele Reaktionen sind vorstellbar, aber die er dann darbietet, das ist schon lustig, weil er fängt dann an zu lachen, so, habe ich es mir doch gedacht und er ist ganz froh darüber, oder?
Also seine Freude ist komplett irrational, finde ich auch, allerdings entschärft das für mich so, sage ich mal, so die Gender-Politics hinter dieser ganzen Sache. Also dieser,
nein, das würde ich auch gar nicht so ernst nehmen. Ich fand es so absurd. Also.
Es ist komplett absurd natürlich, weil er auch sich authentisch zu verlieben scheint in diese Frau, so sehr man sich in eben verlieben kann, auch als Mann mittleren Alters, der eben eine Frau trifft und eben auch wahrscheinlich schon ein ganzes Leben geführt hat und eben weiß, okay, das ist alles nicht so rosarot, wie es scheint. Ich habe das Problem, dass ich da nicht mehr unbefangen drauf gucken kann, weil als Kind, ich habe, wie gesagt, die Concorde so häufig geguckt als Heranwachsender, habe ich diese ganze Episode nicht mitgeschnitten und jetzt als Erwachsener überhaupt, als ich die Filme nochmal vor ein, zwei Jahren zuletzt eben für mein Buch vor 3 Jahren nochmal wieder sah, zum ersten Mal überhaupt gerafft, was die da machen und mir war schon klar, als sie abends in diesem Restaurant sitzen, dass sie eine Sexarbeiterin ist, dass sie eine Prostituierte ist, weil sie, die ganzen Dialoge, die sie führen, sind eben so, ja, ich mache das, ach, ich auch.
Ja, ja, natürlich.
Ich hab einen Sohn, ja, ich auch. Was studiert er denn? Ach, meiner auch. Und ich denke mir so,
Nein, du hast recht, für den Zuschauer ist sehr offensichtlich.
Aber ich glaube, der Film nimmt aber schon an, dass wir das nicht mitschneiden, dass sie eine Prostituierte ist, sondern, weil die Szene, nichts danach ist ja so gespielt, als ob wir wissen könnten, sollten, müssten, dass sie bezahlt wird für das, was sie tut, oder?
Also, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir das ehrlicherweise auch, aber dann dachte ich mir, welcher Film wird denn jetzt Joe Petroni, den Helden des Films, also wer wird es quasi zulassen, dass er sich verliebt in eine Frau und das so auflösen? Also ich bin quasi eher daran gescheitert, ja gut, das kann der Film ja nicht erzählen wollen.
Er gibt einem aber noch so, Ja, er gibt einem ja noch am Ende so mit, dass Alain Delon schon das nächste Date klar gemacht hat.
Ja, ja,
die sieht man da nicht, aber er meint, ich kenne da noch eine dort und dort, die kannst du auch mal treffen. Ja, ja. Und Petroni sagt,
dann
mal,
hat er klar, den Braten aber gerochen. Genau, dann weiß er, worauf es hinausläuft.
Okay, das mag ein legitimer Kritikpunkt sein, das ist nicht gut gealtert oder war auch noch nicht gut, aber vieles.
Das ist super lustig, das hat sehr zu meiner Erheiterung hier alles beigetragen.
Ja, meine auch, überhaupt die ganze Entscheidung, diese Handlung so zweizuteilen und zu sagen, okay, die hauptsächliche Action und Suspense kommt quasi schon so im ersten Teil, also auch die ganzen visuellen Effekte, das, was sich der dritte noch bis zum Ende aufspart, das ballern wir schon in den ersten 30 bis 45 Minuten ab, nämlich hier einen Raketenangriff und dann kommen dann eben auch noch Kampfjets dazu und es gibt eine Notlandung fast und ach, das ist ja irre. Das ist ungewöhnlich und dann wird das Ganze quasi zu einer Art, ich möchte nicht sagen Beziehungsdrama, aber zu so einer persönlichen Geschichte rund um Alain Delons und George Kennedys Figuren. Finde ich cool.
Ja, hat mir auch gefallen. Klar, der Film ist zweigeteilt dadurch, aber ich fand es auch unvorhersehbar.
Also ja. Petroni, dem platzt schon die Hose, das ist sehr auffällig. Ja. Aber das zieht sich ja auch durch seine Figur.
Lichter, aber ich wollte gerade sagen, er ist, ja.
Es hat so ein Geschmäckler.
Ich glaube,
er sagt auch, glaube ich, Maggie, der Reporterin, als sie kurz ins Cockpit kommt, sie sehe aus wie 18 und das turn ihn jetzt doch ein bisschen an, hört man da so raus. Und ich denke mir,
ja, aber du hast ja sogar in deinem Buch eigentlich die schönste Dialogzeile dann nochmal erwähnt, oder?
Zitiere gerne, wenn du möchtest.
Ja, das Setting ist folgendes. Petroni sitzt mit den anderen Jungs im Cockpit und dann kommt die Flugbegleiterin rein und ja, die haben ihr Macho-Gehabe und sie sagt dann irgendwie, was sagt sie, you pilots are such men oder irgendwie sowas. Und dann sagt er, Joe Petroni, they don't call it the cockpit for nothing, honey.
Ja.
Das ist schon wirklich, ja, aber es ist alles sehr amüsant.
Konnte man nicht ins Deutsche retten, tatsächlich. In der deutschen Fassung.
Du hast das, glaube ich, in deinem Buch auch gesagt. Ne?
Ja, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern im Wortlaut, aber er sagt sowas irgendwie, deswegen lassen sie nur die härtesten Jungs rein oder irgendwie sowas. Okay. Natürlich könnte man jetzt auch das härteste auch irgendwie wiederum ummünzen und sagen, das ist auch irgendwo sexuell konnotiert, aber ich glaube aber ehrlich gesagt
Cock. Das ist schwer zu übersetzen.
Es ist, glaube ich, der schlüpfrigste Witz, den man in einem amerikanischen Film mit einem PG-Rating machen kann zu der damaligen Zeit.
Ja, aber das
Zeit,
Rating wird ja, also das kann einen ohnehin nur erstaunen, oder? Also der Film ist ja schon durchsetzt mit.
Er ist nicht übermäßig gewalttätig, würde ich sagen. Also die Gewalt. Oder meinst du die Schlüpfrigkeit?
Ja, die
meinst
Schlüpfrigkeit.
Überhaupt die, okay. Für einen amerikanischen Film vielleicht. Ich glaube, für wenn du aus unserer europäischen Ecke kommst, ist es wahrscheinlich alles harmlos. Ja,
das stimmt.
Vor allem eben, wenn man einen Film sieht und dann in der Besetzung Namen wie Sybil Dunning oder Sylvia Christel sieht, die überwiegend dafür bekannt sind heute, also Sylvia Christel damals schon, aber Sybil Dunning dann in späteren Jahren, überwiegend dafür bekannt sind, dass sie vor der Kamera eigentlich blank ziehen die ganze Zeit.
Ja, das stimmt. Da habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube, es vielleicht war wirklich auf ein europäisches Publikum dann auch abgestellt.
Es wirkt sehr europäisch. Wir sind ja auch in Frankreich überwiegend. Ja. Die Concorde ist eine französische, ich glaube, Flugzeugproduktion. Also von einem französischen Flugzeughersteller, oder sogar. Es ist auf jeden Fall etwas ein Flugzeug, was für die Air France flog.
Ja, ich
glaube, bis sie dann Englisch, dramatisch zerschellt.
Ja, und genau ja dieses Modell habe ich mir angelesen.
Ja.
Das fand ich dann schon ziemlich makaber. Das ist irgendwie um die Jahrtausendwende. Ich glaube, um 2000 herum ja, glaube ich, gecrashed.
Genau.
Und das Flugzeug, was gecrashed ist, ist genau das, was man hier in den Außenaufnahmen sieht.
Und das sind für tatsächlich Nachrichtenbilder, die, wenn man so alt ist wie ich, immer noch nachhallen. Also ich kann mich noch daran erinnern. Natürlich habe ich damals nicht mitgeschnitten, dass das genau das Flugzeug ist aus dem Film, den ich als Kind so liebte. Aber meine Güte. Aber ja, Sybil Dunning, Sylvia Christel, überhaupt. Ich finde es cool, dass hier so viele Genre-Ikonen, auch wie Bibi Anderson würde ich jetzt nicht damit reinzählen. Aber David Warner auch auf jeden Fall. Jemand, der im Genre-Kino sehr, sehr aktiv war, der sich auch für nichts zu schade war in späteren Jahren. Hier mitwirken. Mich hat das sehr gefreut, aber es wirkt eben ja sehr europäisch. Ich glaube, da geht keiner rein und sagt, ach cool, hier mal wieder Jack Lemmon, Burt Lancaster, Charlton Heston zu sehen, Dean Martin. Diese Stars fehlen
ja
einfach vollkommen.
Ja, vielleicht ist der größte Star dieses Films auch die Concorde selber. Weil das fand ich auch ganz spannend. Das hat ja schon fast was Fetischhaftes, wie die hier in Szene gesetzt wird. Also immer so diese Kamera gleitet so ständig irgendwie an diesen Tragflächen vorbei und an dieser Silhouette.
die Nase kann die so absenken, ne?
Ja, vor dem Start. Das sieht schon cool aus. Ja.
Das für mich als damals 8, 9, 10, 11-Jähriger war das natürlich das Größte. Also dieses Flugzeug, das war, ich hatte noch so, das war auch eine Zeit, da habe ich eben auch noch so Matchbox-Autos gesammelt und ich hatte ein Modell in größerem Maßstab auch im Regal von so einem Lamborghini Diablo.
Stimmt,
und das war für mich auch. Das waren für mich die größten Schätze. Also ich fuhr total ab auf stromlinienförmig designte, sehr, sehr schnelle Fahrzeuge. Hatte auch so ein Autoquartett mit irgendwie die schnellsten Autos oder die schnellsten Flug. Also überhaupt diese Concorde zu sehen damals, das ist wie sagt man, Katzenminze oder so. Also als wenn du einem Kind irgendwie eine Box Zucker reichst oder Lolli oder sowas.
Ja, aber das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil ich dachte mir dann auch irgendwann irgendwie, warum hat sich das Design eigentlich so gefühlt so verschlechtert in den letzten Jahrzehnten? Irgendwie so, heute wird alles irgendwie so runder eher. Sieht schon toll aus, dieses Flugzeug. Übrigens auch eine tolle Szene, finde ich.
Ja.
Es gibt auch ein paar konventionell gut gearbeitete Szenen. Und eine ist, wie Joe Petroni zum ersten Mal wahrscheinlich nicht, aber er steht nachts vor dieser Concorde und ist so ganz ergriffen von der, von dieser Silhouette. Und dann Lalo Schifrins Musik schwillt dann so an. Eine ganz, ganz tolle Szene.
Ja. Jetzt, weil wir gerade über Home Video sprachen und ich hatte vor einiger Zeit mit Finn Bankert über die Dirty Harry Filme gesprochen. Wir haben noch darauf hingewiesen, weil es uns so offensichtlich erschien, dass eben der letzte Teil 88 so auf dem Höhepunkt auch des Home Video Markts schon nicht mehr in Scope gedreht wurde, sondern in einem VS-freundlicheren, sag ich mal, 16:9 Bildformat, was man dann auch gerne nochmal rechts und links beschneiden konnte, um es dann irgendwie auf VS zu veröffentlichen. Und das fiel mir eben auch auf. Das ist der erste und einzige Airport-Film, der nicht in Scope ist und der sich auch so ein bisschen mehr nach TV, obwohl er so teuer ist, ein bisschen günstiger einfach dadurch anfühlt. Der fühlt sich nicht mehr so groß an. Zum einen fehlen ihm die großen Stars und dann hat er eben auch nicht mehr so dieses Ultra-Breitband-Format, was ich eben assoziiere mit so einer richtigen,
mit so richtigen Kino, Prestige-Kino. Ne?
Ja, genau.
Geht mir auch so.
Ja. Also ich glaube auch Charlton Heston, den kriegst du nur in Scope. Und jemand wie Burt Lancaster, den kriegst du nur in Scope. Aber jemand wie Alain Delon, den kriegst du eben auch in 1,85:1. Das ist alles gemein, aber das ist
meiner Seite lieb. Aber ja, ich teile das total das Gefühl. Es fühlt sich nicht mehr nach großem Kino an.
Wen ich gar nicht einschätzen kann hier, ist diese spanische Chansonsängerin, Chansonette, wie auch immer, Caro.
Die den Chihuahua mit an Bord geschmuggelt hat.
Ich
auch nicht.
Die war wohl mal ein Star.
Ja.
Ich habe von der nie gehört, muss ich sagen, bevor ich
den auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein sehr regionales Phänomen ist.
Ja.
Also
das ist,
nicht in unserem Breitengraden. Ich glaube, es hat weniger was mit dem Alter des Films zu tun, sondern eher Chanson eben.
Es ist einerseits, ich meine ja auch so ein Besetzungskniff, der jetzt auch bis zum heutigen Tag nicht aus der Mode gekommen ist, dass man dann eben so einen kleinen Cameo-Auftritt hat oder eine kleine Nebenrolle irgendeiner regionalen Berühmtheit, damit eben das in dem Fall vielleicht spanische Publikum dann sagen kann, ach, da ist ja unsere Caro. Andererseits hat es eben auch nicht konsequent durchgezogen, weil sie ist auch, glaube ich, die Einzige, die quasi so eine, sag ich mal, im weitesten Sinne Variation von sich selber spielt. Alle anderen spielen ja schon echte Rollen. Und Silvia Christel ist mir auch nicht den Weg gegangen, hat gesagt, okay, wir machen jetzt so eine Emmanuel-Variation.
Ja, wobei, das wäre natürlich auch eine schöne Idee gewesen.
Sie heißt Isabel hier.
Ja.
Ja. Hat auch nicht viel zu tun dafür, dass sie relativ prominent war damals. Na gut.
Ja, das stimmt. Ja, aber sie hat es tatsächlich noch besser getroffen. Also ganz schlimm fand ich zum Beispiel Martha Ray, die diese Dame spielen muss, die, also der Running Gag ist, sie hat schwere Inkontinenz, muss ständig auf die Flugzeugtoilette. Da sitzt aber Jimmy Walker.
Und zieht gerade einen durch, ja.
Und genau, spielt dabei Saxophon und hat sich eingeschlossen auf der Toilette. Also ja, Fragezeichen in meinem Kopf.
So war das damals.
Da sind wir jetzt in dem parodistischen Bereich des Films.
Ja, das stimmt schon. Das war für mich tatsächlich auch so ein Grenzbruch. Das ging so ein bisschen zu weit. Tatsächlich, da ertrage ich noch eher, dass hier Raketen geschossen werden aus dem Überschallflugzeug. Aber in dem Moment dachte ich schon, naja, es wird schon vor allem bei einem Interkontinentalflug an Bord der Concorde schon Sicherheitsmechanismen geben, die nicht einem Menschen die Möglichkeit geben, an in so einem kleinen hier Bord-WC da Saxophon zu spielen und dabei schön hier eine Sportzigarette zu rauchen. Ja, ja.
Also. Aber gut, die Stewardessen swingen da natürlich mit zur Musik.
Ist das, das ist wunderbar, ja. Ich würde dem Film auch nicht zum Vorwurf machen. Auch durch die Präsenz, der sagt uns natürlich hierzulande nichts, aber von Jimmy Walker, der auch in den USA eben auch ein TV-Persönlichkeit
war, eine relativ bekannte Nummer, genau.
Ja. Ja. Der spielt in einer Comedy-Serie namens Good Times wohl den Sohn und hatte diese Catchphrase Dynamite oder so. Und das muss wohl im US-amerikanischen Raum so Ende der 70er tatsächlich ein Riesending gewesen, oder frühen 70er, ich glaube, da lief die Serie, Riesending gewesen sein.
Ja, da weißt du mir jetzt nicht, weil ich mich gefragt habe, woher dann dieser ja, ich mein One-Liner, diese Catchphrase, woher das kommt. Aber gut, jetzt
Er hat sich auch an einer Filmkarriere versucht, nach all dem, was ich weiß, hat die aber nie gefruchtet.
Echt? Hat ihm das nicht geholfen, dieser Film?
Der in Europa recht erfolgreich war. In Europa war der genauso Pi mal Daumen erfolgreich wie auch die Vorgängerfilme. Der war ja nur in den USA ein Flop, was eben auch viel aussagt über die Wichtigkeit des US-Markts noch zur damaligen Zeit. Heute guckt man ja viel, viel mehr auf Europa und vor allem China, was da die Filme einspielen. Und damals sagte man sich wohl, ja gut, ich meine, was der kostete 14 Millionen Dollar, sagt hier Box Office Mojo, spielte 11, 12, 13 in den USA ein, Millionen Dollar, aber über 50 Millionen allein in Europa. Und da denke ich mir doch,
ich glaube, Airport hat dem Ganzen dann wahrscheinlich den Saft abgedreht, weil sonst wäre da bestimmt ja noch einer gekommen.
Ich denke einfach auch, diese Katastrophenszenarien waren durch. Man sieht sie auch hier schon, dass das alles fast schon so in den Sci-Fi-Bereich geht.
Mit dieser Raketenangriff.
Ja, es ist verrückt, ja.
Wie ein Raumschiff im Grunde.
Genau, es sieht eher aus wie so ein Kampf zwischen TIE Fightern und X-Wings in Star Wars 2 Jahre zuvor.
Etwas schlechter getrickst, aber ja.
Genau, wenn Joe Petroni das sagt, haltet euch fest und dann zieht er dieses Überschallflugzeug einfach mal so nach links und das Flugzeug fliegt eine knackige Kurve und
diese Concorde, die dreht sich, die rollt sich, die ist drüber, es ist ein Wunderflugzeug.
Diese Einstellung von den schreienden Passagieren, die finde ich übrigens bis heute toll. Also davon möchte ich immer so Freeze-Frames machen, wie die alle da sitzen und schreien.
Ja.
Und,
großartig. Aber gut, großartig. Wir hatten ja schon gesagt, das Entsetzen währt ja nicht lange. Die steigen ja brav alle wieder in den Flieger nach der Pause, in der Mitte des Films, als sie eigentlich gelegen hatten, aus diesem Trubel mal zu entgehen.
Tja. Das habe ich auch nicht verstanden.
Aber diese Dekompressionsszenen dann im zweiten Teil, die fand ich übrigens auch wirklich gut gemacht.
Der zweite Hälfte, klar.
Das ist schon cool. Erst bewegt sich nur dieser Boden so ganz leicht, dann sieht man, wie so ein Riss sich langsam bildet und dann wird die Kabine ja richtig auseinandergerissen.
Ich finde es super gemacht, die Reaktion der Menschen an Bord, allen voran hier Eddie Albert als Eli Sands, der Airline-Präsident, der dann noch mal, die haben einen Tag oder 2 Tage zuvor gerade 2 Raketenangriffe quasi überlebt und sind gerade mit dem Leben davongekommen nach einer erfolgreichen Notlandung. Dann sitzen die wieder an Bord und ihm fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, oh, ich glaube, da ist eine Schraube locker. Ich würde durchdrehen. Also man
die Ruhe
selbst. Gerade noch frisch traumatisiert und jetzt so, ach komm, hier.
Ja, die waren offensichtlich aus anderem Holz geschnitzt damals.
Tja. Die ganze Welt war aus anderem Holz gestützt. Es kommentiert ja, doch es wird kommentiert, glaube ich, dass hier Sybil Dunning seine neue Frau ist. Und es wird kommentiert, er hat gerade irgendwie zum 6. Mal geheiratet und das mache man eben so als erfolgreicher Mann.
Genau. Das ist wirklich eine Wundertüte, dieser Film.
Was hatte ich mir noch notiert? Maggie, absoluter Tiefpunkt für die, wirklich hervorragend. Also Susan Blakely rettet, was zu retten ist, aber ganz schlimm fand ich ihren selbstmitleidigen Monolog, nachdem gegenüber Robert Wagner, nachdem sie eben wirklich offenbart, dass er eben wirklich dieser Superbösewicht ist und sie die ganze Zeit versucht, sich einzureden, dass es doch nicht der Fall ist und dann sowas sagt, ich paraphrasiere, oh, wie konnte ich auf einen reichen, attraktiven Mann wie dich hereinfallen? Ja. Und es ist traurig. Traurig, ja.
Es ist so traurig, dieses ich verlieb mich immer in die falschen Männer. Nein, wirklich, da kommt keiner, da verliert jeder seine Würde. Den Dialog kann man eigentlich nicht sprechen, ohne die Hosen runterzulassen. Ist mir auch aufgefallen. Aber Robert Wagner, den finde ich ja super, weil er hat eigentlich immer diesen völlig stoisch-starrische Mimik. Der kommt da irgendwie heil raus, oder?
Ich finde auch.
Ist auch so, als er das hört, dieser reiche, attraktive Mann, ist er so, aha, jetzt endlich hat sie es begriffen, es besteht noch Hoffnung. Vielleicht kann ich sie auch so überzeugen.
Ich glaube auch, es tut ihm, wie nennt man das im Deutschen? Er underplayed. Er spielt das, was du erwähnt hast, genau. Der Stoizismus, das steht ihm unglaublich gut, weil es gibt ihm fast so psychopathische Züge.
Genau.
Der ist komplett teilnahmslos. Auch wie er sie da verfolgt mit den Blicken, nachdem er eben sieht, ihr wurden diese Geheimdokumente zugespielt. Es wirkt authentisch bedrohlich tatsächlich, wenn er das tut.
Das ist übrigens aber, finde ich, eine wirklich tolle Szene. Du meinst sie am Flughafen.
Wo dann diese Rollstuhlfahrerin reingerollt kommt und dann.
Ja. Genau, und dann steht sie ja. Ist sie bereit fürs Boarding und steht in so einem gläsernen Boarding-Fahrzeug und liest die Akten, die ihn eben belasten. Und dann ist so ganz starke Tiefenstaffelung und man sieht ihn so im Hintergrund, wie er sie beobachtet. Das war sehr gut gemacht, also auch konventionell gut gemacht. So eine richtige Suspense-Komposition. Hab ich in dem Film nicht erwartet, aber ich finde, das gibt es immer mal wieder, so ein paar Szenen, wo man sich denkt, hey, das ist wirklich gut gemacht. Zwischen dem ganzen Irrsinn. Weil er wird dann so eingerahmt von diesen Fensterstreben, wirkt fast wie so Gitterstäbe. Ja, überzeugendes Handwerk.
Das auf jeden Fall. Menschen gehen hier in diesem Film immer wieder vollkommen unnötige Risiken ein, zugunsten einfach der Spannungsförderung.
Ja, das sind keine Menschen, über die wir hier reden, oder?
Man muss da wohlwollend drauf gucken. Wir müssen eben auch erwähnen, Susan Blakely, die hier die Reporterin spielt, Maggie Whelan, wurde am Abend zuvor, wurde noch ihr Leben bedroht. Da kam eben schon dieser Informant rein aus den Mitarbeiter von Robert Wagner und sagte, hier, der Chef ist übrigens hier der fieser Möb und verkauft dir an Schurkenstaaten Nuklearwaffen. Und sie so, aha, da kommt ein Killer rein.
Ich muss mein Flugzeug erwischen.
Genau, da kommt ein Killer rein, offensichtlich hier von Robert Wagner geschickt. Er schießt erstmal den Informanten und macht dann Jagd auf sie. Sie kommt gerade mit dem Leben davon.
Und sie ist noch nicht restlos überzeugt von seiner Schuld. Das ist noch
genau, und dann am nächsten Morgen, genau, quatschen sie so ein bisschen und sagen, ich weiß nicht. Genau, ich bin nicht überzeugt.
Aber das ich finde auch eher ne, eine ganz schöne Radikalität, weil er schickt ja nur diesen Attentäter, diesen Auftragsmörder, aber dann geht's direkt, ich schieße ein Flugzeug ab mit einer unbemannten Drohne. Aber ich würde sagen, er ist auch so in so einer gewissen Radikalisierungstendenz, Robert Wagner hier.
Ja. Was mir wirklich gut gefällt, ich habe das vielleicht auch nicht so ausdrücklich erwähnt in Bezug auf den Dritten, sind aber tatsächlich die Vorbereitung dieser Attentate und dieser Übernahmen, wie auch immer, ne? Zu Beginn hatten wir kurz angerissen, da schleicht sich einer an Bord, es ist ja ironischerweise der Co-Pilot hier und ein anderer Mitarbeiter klebt sich dann hier ein Bärtchen an und eine Perücke und das finde ich ja allein cool, genau wie hier am Ende, wenn John Cedar, Fröhlich heißt hier der Ingenieur lustigerweise, dieses Gerät anbringen an der Concorde. Das hat hier die Ladeluke öffnet im Flug und dann gibt es eben eine Dekompression, genau, und das Flugzeug schützt ab, so der Plan. Auch das ist, ich finde das super, deswegen gucke ich immer auch Filme immer noch ganz gerne, wie eben Achterbahn oder die Hindenburg, die sich oder Black Sunday, die eben sehr, sehr fokussieren auf dieses, wie übe ich eigentlich ein erfolgreiches Attentat aus, viel mehr als so auf diese Action-Aspekte. Weil das finde ich sehr viel spannender. Auch die Flucht hier von John Cedar, als dem da das Geld dann entgleitet, das Geld, was er bekommen hat für seine Untat, hier das Flugzeug zu sabotieren und dann ein toller Stunt auf dem Rollfeld.
Da habe ich dreimal zurückgespult, weil ich mich gefragt habe, findet das gerade wirklich, haben die das wirklich gedreht?
Ja.
Und offensichtlich haben sie das ja.
Ja, ist verrückt, ne?
Weil der arme Stuntman, also da fehlt nicht viel und das wäre sein letzter Film gewesen.
Tatsächlich, ja. Und dann vergesse ich auch immer wieder gerne, gibt es diese ganze Notlandung in den Bergen nahe Innsbruck, auf dem Patscherkofel, sagt er.
Also ja, diese fast schon surreal, oder?
Die ist süß.
Ja, so diese, da wird der Film dann ja auch plötzlich so sehr still, man sieht so diese Winter-Weihnachtswelt und dann liegt eigentlich diese Concorde wie so ein gestrandeter Wal plötzlich im Schnee. fand ich sehr hübsch. Aber vielleicht war es auch nur zu viel Timmy in letzter Zeit. Aber ich musste irgendwie hatte ich diese Wahlassoziation. Naja.
ich hatte großes Mitgefühl für Alain Delon, der irgendwie mit englischem Einschlag Patschakofel diesen Gipfel da Namen bei Innsbruck da aussprechen muss.
Ich hab's auch nicht verstanden.
We are approaching Patschakofel. I spent my holidays there oder so, sagt er irgendwas.
Er kennt's direkt wieder, ist auch eine schöne.
Schön, das habe ich natürlich jetzt, nicht möglich, wirklich einen Englisch sprechen mit französischem Einschlag nachzuäffen, kann ich nicht, aber es klingt sehr merkwürdig. Ich empfehle auch die deutsche Version, ist sehr kompetent synchronisiert, kann man gucken. Ein bisschen schade einfach, wie offensichtlich ihnen das Geld fehlte für ein vernünftiges Set. Man sieht ganz am Ende kurz Ed Begley Jr., der die Rettungsmission da, glaube ich, leitet an, auf diesen Gipfel, wo dann die Concorde niedergeht.
Ja.
Und ich finde die Miniatur, die ganze Bruchlandung ist ziemlich cool. Aber dieser falsche Backdrop, vor dem er da steht, mit dem Kunstschnee, und das sieht auch wirklich aus wie eine Schüleraufführung.
Ja, da habe ich auch dran gedacht, irgendwie Theateraufführung, Wanne Eickel. Das sah dann wirklich, gebe ich dir recht. Da ist vielleicht dann sind die Dollars ausgegangen. Ja, überhaupt, aber vielleicht nochmal zu der Struktur des Films, weil du es eben nochmal angesprochen hast, auch mit dieser Bombe, die angebracht wird. Eigentlich müsste das in der ersten Filmhälfte kommen.
Da wird ja keine Bombe angebracht, sondern nur etwa.
Genau, es öffnet einfach nur die Luke. So.
Ja.
Aber ich finde eigentlich, das ist ja noch der subtile Versuch, dieses Flugzeug zum Absturz zu bringen. Da habe ich mich schon gefragt, warum das mit der Drohne nicht eigentlich als krönender Abschluss kommt. Aber gut, das werden wir wohl nie erfahren. Das ist ja schon unspektakulär im direkten Vergleich.
Ich denke auch, andererseits natürlich als Filmbild sehr treffend, wenn wir dann am Ende diese brennende Concorde, dieses Wrack da sehen und dann noch die Heckspitze dann da so
langsam umklappt.
Wie nennt man das? Die Lenk... die Lenkklappen.
Bringe ich mich auch in Teufelsküche. Keine Ahnung. Steuerruder?
Steuerruder wahrscheinlich. Ich hatte die Tage jetzt nochmal Flight geguckt mit Denzel Washington in der Hoffnung, ein bisschen mehr über Aeronautik zu lesen und über so Rechtsprechung im aeronautischen Bereich.
Ich habe vier Filme geschaut, Patrick. Du weißt alles, was es zu wissen gibt über das Thema.
Genau, weil ich konnte mich daran erinnern, dass Denzel Washington am Ende juristisch aus der Bredouille kommt oder fast aus der Bredouille kommt, weil nachgewiesen werden kann, dass da eben die Lenkklappen oder so oder die Landeklappen nicht funktionierten und das eben mit so einer kleinen PowerPoint-Illustration quasi gezeigt wird. Und deswegen dachte ich, ich gucke da noch mal rein. Aber es hilft mir ja auch nicht weiter. Okay. Das Ding brennt und es kippt am Ende um. Ja.
Sieht auf jeden Fall spektakulär aus.
Es sieht gut aus, ja.
Ja.
Wäre es im Scope, wäre es noch besser, aber
ja.
Ranking. Vielleicht sollten wir uns an einem Ranking versuchen. Leg du mal vielleicht vor, weil ich bin mir nicht so sicher. Und dann sage ich vielleicht auch einfach, ich folge dir.
Wobei, ich tue mich eigentlich auch schwer, weil ich finde 4 halt so, der ist so super unterhaltsam. Aber den kann ich ja nicht auf den ersten Platz heben. Also konservativ guter Film, würde ich sagen, ist der erste und der dritte.
Mhm.
So, aber den dritten würde ich tatsächlich auf Platz 3 auch packen. Vielleicht machen wir doch kein Ranking, oder?
Ich bin mir auch nicht sicher, tatsächlich. Die haben alle ihre Vorteile, ihre Vorzüge und Nachteile. Rein von der Wertigkeit gebe ich dir recht und einfach so von dem Star-Potenzial ist einfach der erste schon am dichtesten. Der hat der hat einfach so vor der Kamera am meisten zu bieten in Sachen auch Sets, Kostümen, Stars und so weiter. Er ist einfach sehr, sehr actionarm und man muss eben investiert sein in dieses wahnsinnig große Ensemble, um daran Spaß zu haben. Und ich war es nicht immer, auch darüber haben geredet.
Ja.
Es gibt eben auch einige Nebenfiguren, die sehr viel Zeit fressen, die mich komplett kalt ließen. Aber es ist ein einfach unglaublich wertiger Film. Und zwischen dem zweiten und dem dritten, komischerweise, weil zwischen denen liegt schon auch so eine gehörige Portion Budget, würde ich gar nicht so sehr unterscheiden wollen, weil für mich ist der zweite spektakulär genug. Das mag aber auch nur an der alleinigen Präsenz von Charlton Heston liegen, dass er sich wertiger anfühlt, als er ist, weil tatsächlich viel hochwertige Action hat er nicht zu bieten.
Ja.
Aber er ist sehr kurzweilig. Und der dritte hat Jack Lemmon, das ist ein Plus. Er hat Christopher Lee, das ist ein Riesenplus. Lee Grant, also ich glaube, von der Besetzung her ist mir der dritte der liebste. Er hat hat aber den eklatanten Nachteil. Und auch die Action-Set-Pieces sind toll, aber er hat einfach zu wenig George Kennedy. Das ist die größte Krux, ehrlich gesagt, für mich am dritten.
Ja, geht mir auch so.
Und der vierte ist eben der blödsinnigste. Tatsächlich, ich möchte auch sagen, er ist eigentlich vom Unterhaltsamkeitswert für mich der beste, aber dann doch, was allein die Story-Dramaturgie betrifft, so all over the place, dass ich nicht...
Ja, aber zu dem werde ich zurückkehren. Also ich glaube auch, zu dem vierten werde ich, glaube ich, am häufigsten zurückkehren.
Ich glaube auch, ja.
Der ist einfach sehr unterhaltsam. Vielleicht sollte man was sagen, wo man die sehen kann, oder?
Kann man die irgendwo sehen? Ich habe diese Box hier im Regal stehen.
Die habe ich ja auch und ich habe sogar gesehen, dass es zu jedem eine ganz anständige deutsche Veröffentlichung gibt.
Genau.
Also wenigstens als Blu-ray. Und bei den Streamern gab es die doch, meine ich, auch alle, oder?
Da bin ich überfragt, tatsächlich. Ich habe mir diese, es kam letztes Jahr von KL Studio Classics in den USA so eine Box raus und jetzt ein Jahr später eine 4K-Box und ich habe mir da tatsächlich in 4K geholt, auch wegen der akademischen Audiokommentare, weil da einige meiner liebsten AudiokommentarsprecherInnen dabei sind. Unter anderem Jolie Kurgo und Nathaniel Thompson.
Die habe ich mir nämlich gar nicht angehört. Lohnt sich das?
Ja, die sind tatsächlich sehr, sehr gut. Ja.
Die gibt es tatsächlich alle zumindest zum Leihen auf den gängigen Streaming-Plattformen.
Sehr schön.
Natürlich gegen Bares. Aber
das, ich gehe fest davon aus, dass Menschen, die uns zu hören, natürlich Geld in die Hand nehmen und die nicht aus irgendwelchen über irgendwelche Umwege dann
sich anschauen. Fall.
Außer natürlich, der Verleih hat ganz offiziell hier einen Upload bei YouTube oder sonst wo reingestellt. Macht, was ihr wollt. Guckt euch nochmal die AirPod-Filme an. Egal in welcher Reihenfolge, die sind alle gut.
Ja, macht viel Spaß.
Und ich
Spaß.
Höre daraus, genau, du würdest mir beipflichten.
Ja.
Franz, das war die Reise wert. Ich danke dir, dass wir die gemeinsam antreten konnten.
Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieser Flug ins Ungewisse.
Genießt den Sommer, genießt die Zeit, genießt die Ferien, falls ihr denn gerade solche habt. Und freut euch auf den nächsten filmischen Rundflug mit Franz und mir und anderen Gästen. Da kommt sicher wieder was Schönes. Bis dahin unterstützt uns gerne bei patreon.com/bahnhofskino, denn wir sind unabhängig und kommerzfrei und dafür brauchen wir eure Unterstützung, damit das auch so bleiben kann. So. Ich danke dir, Franz, fürs dabei sein und komm bald wieder.
Gerne. Tschüss.
Guten Flug. Adios.
Airport 80. Die Concorde.